Herzlich willkommen bei hiphop.de. Ich chille hier heute mit John und JP und wir haben einen ganz besonderen Gast, der ab 2006 mit anderen zusammen den Ruhrpott wieder ganz nach oben gebracht hat. Später mit einem Musikverlag und einem Immobilienimperium ein beachtliches Vermögen aufgebaut hat und am 8.3. sein 11. Album Der Junge ohne Herz rausbringt. Herzlich willkommen, Fahrt!
Stark. Schön, dass du hier bist.
Danke. Grüß dich. Gut, mir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf. Wurde so nett empfangen. Ich freue mich mal, wieder mit Hip-Hopern ein Interview zu führen, die aus dem gleichen Sektor kommen wie ich. Ich habe das ja jetzt in den letzten Jahren nicht so viel betrieben. Deswegen, ich freue mich, hier zu sein zu können. Und ich freue mich auch.
Geil.
Nice. Fangen wir mit dem Album an, oder? Kannst du uns ein bisschen was über Junge und der Herz erzählen? Das war jetzt zweimal ein Song und jetzt wird es ein Album.
Genau, es gab zwei Songs. Einmal Der Junge und der Herz, einmal Der Junge und der Herz 2 auf Alter Ego 2. Und jetzt war es meiner Meinung nach war der richtige Zeitpunkt zu sagen, das Ding findet, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber diesen Jungen ohne Herz, den es mal so gab, der so wütend durch die Weltgeschichte gelaufen ist, der auch halt hart abgefuckt war, das habe ich auch schon oft in Interviews gesagt, so eine bestimmte Wut in sich getragen hat. Man sollte, also der ist vielleicht nicht mehr so in dieser Form vorhanden. So, weißt du, ich habe auch irgendwie zu mir selbst gefunden, das klingt so voll esoterisch so, als ob ich irgendwie so einen Yoga-Kurs besucht habe. So ist das nicht. Aber ich bin halt auch irgendwann mal Papa geworden und werde hoffentlich noch weitere Male Papa und deswegen irgendwie so musste diese Reise auch ein Ende nehmen. So. Und das wird auch auf einem Song deutlich, der ist auch auf dem Album drauf, der heißt dann auch Der Junge ohne Herz Finale. Und da erzähle ich auch so ein bisschen, woher das alles gekommen ist und wie das jetzt bei mir aussieht. Und das war für mich einfach der richtige Zeitpunkt, damit auch irgendwie diese Trilogie, mit dieser Trilogie in dem Song auch dann dieses Thema abzuschließen, weil das muss dann irgendwann mal so sein.
Mhm. Der Junge ohne Herz hatte ich ja jetzt schon auch jahrelang schon begleitet. Würdest du sagen, es war so eine Art Alter Ego von dir? Oder ist es einfach nur eine Fortsetzung von einer Gefühlslage gewesen, die du damals ausdrücken wolltest?
Also ich denke schon, dass das so ein Schutzmechanismus auch irgendwo war. Ne? So, weil wenn du irgendwie so jetzt gar nicht einen auf, ich bin voll unter schweren Bedingungen aufgewachsen, aber wenn du in einer Welt wie ich aufwächst, so, dann musst du dir irgendwie eine Maske aufsetzen und damit du nicht mit dem ganzen Scheiß konfrontiert bist. Und ich glaube, ich kann es nur nachhinein so betrachten, als sehr junger Typ, also sehr, sehr way back, kleines Kind schon teilweise, vielleicht sogar älteres Kind, so 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dann ist man ja so gerade auf dem Weg zum Teenageralter. Ich glaube, ich war ein sehr sensibles Kind. Sehr sensibles Kind. Und mir ist, glaube ich, vieles sehr nahe gegangen. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, ich will das alles nicht mehr. So. Ich will das nicht mehr so empfinden und so. Dann habe ich einfach so eine Maske aufgesetzt und bin damit gut gefahren. Aber du kannst halt auch, und das hat mir auch mal so jemand gesagt, vor kurzem, traurig, dass ich es erst in meinem Alter entdeckt habe. Aber es ist halt so, vor ein paar Jahren hat mir irgendjemand mal gesagt, ey Digga, wenn du dein Herz schwarz machst, also wenn du quasi den Schlüssel zu deinem Herzen wegwirfst, dann wird es schwer, irgendwann wieder diesen Schlüssel zu finden. Mhm. Wenn du Pech hast, findest du den nie wieder. Safe. Und das bin ich nicht und das wollte ich auch nie sein, so dass ich bin auch kein gefühlsloser Typ oder ich habe nicht irgendwie Empathie für andere Menschen, aber ich wollte halt nicht so selber mehr abgefuckt werden. Und das war so, warum ich diesen Jungen ohne Herz irgendwann für mich selber erfunden habe und der mich dann jahrelang auch begleitet hat oder Jahrzehnte.
Wie würdest du die Welt beschreiben, die du gerade so ein bisschen skizziert hast, für jemanden, der jetzt nicht aus dieser Welt kommt, der die Welt auch vielleicht gar nicht kennt, aber irgendwie Zugang zu deiner Musik gefunden hat?
Ich glaube, viele Menschen haben zu meiner Musik Zugang gefunden, die sich natürlich erstmal in dieser Mucke widerspiegeln konnten. Mhm. Aber wie soll man diese Welt beschreiben? Ich denke, so wie jeder andere auch, jeder, also weißt du, wenn man immer von seinen eigenen Problemen redet, dann wirkt das immer so, als sei man der einzige Mensch auf der Welt, der Probleme hat. Aber jeder, der hier sitzt, hat seine Päckchen zu tragen. Weißt du, sei es jetzt irgendwie familiär, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, beziehungstechnisch. Es gibt immer irgendwas, was jeder hat. Und jeder geht ja auch mit seinen Sachen anders um. Weißt du, der eine ist belastbarer, der andere ist nicht so belastbar. Dem anderen ist es gleichgültig. Der legt sich abends hin, dreht sich auf die rechte Seite, schläft ein. Der andere sitzt die ganze Nacht wach und kann nicht pennen. Von daher würde ich jetzt so gar nicht diese Welt an sich so beschreiben können oder wollen, weil ich der Meinung bin, dass wir alle in dieser Welt irgendwie so zu Hause sind. Nur vielleicht habe ich sie anders wahrgenommen. Weißt du, so für mich war das alles so prägender. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also,
das ist schwierig. Hattest du irgend so einen Tiefpunkt, so eine ganz beschissene Zeit, wodurch du dann irgendwann gemerkt hast, dass du vielleicht gar nicht so, keine Ahnung, der eiskalte Gefühlstyp, kalte Typ bist, als der du dich gibst, sondern dass das eine Maske ist und du eigentlich ein sensibler Mensch bist, der das vielleicht einfach abgedeckt hat?
Naja, sagen wir mal so, also das Ding ist bei mir, ich bin ja auch ein bisschen bekloppt gewesen. Also das heißt, so meine Schulzeit war auch sehr schwierig. Und ich hatte dann auch nach ein, zwei Jahren zu Recht einen Ruf weg bei den Lehrern. So, ne? Und das Ding war aber, ich weiß das so. Und heute kann ich das wirklich gut auf den Punkt bringen, weil früher konnte ich das nicht greifen. Es war einfach ungerecht, wie ich behandelt worden bin. Aber nicht, weil ich irgendwie ein Kanacke war oder so, das meine ich nicht, sondern Vielleicht war es auch das, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich auf einer Realschule war, war ich der, ich kann mich daran erinnern, ich war der Einzige in meinem Jahrgang. Also ich und Furt, so ein Kumpel von mir an dieser Stelle, Shoutout an Furt, super geiler Typ, heute noch befreundet. Wir waren die Einzigen, die irgendwie Migrationshintergrund hatten in unserem Jahrgang. Und Furt war aber eher so ein ruhiger Typ. So, der hat keinen Scheiß gemacht im Unterricht, der hat so eher aufgepasst. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, als Religionsunterricht war, so heute gibt es dann so zum Beispiel für die Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, gibt es dann so irgendwie so einen Parallelkurs, wo die dann irgendwie Esoterik oder so einen Scheiß machen oder einfach irgendwas, so, wo die halt zumindest diese Stunde verbringen können. Bei uns war das so, Digga, wir waren einfach auf uns selbst gestellt. Das klingt jetzt so, oh, die armen Kinder, so meine ich das nicht, aber wir hatten halt diese eine Stunde, wo es Religionunterricht gab, konnten wir machen, was wir wollen. Wir waren wie so vogelfrei. Dann sind wir natürlich immer nach Interspar gelaufen, haben uns Kippen geklaut und haben die geraucht. So, weißt du, so, jetzt nicht, dass die Lehrer daran schuld waren, dass wir klauen gegangen sind, so Kippen klauen gegangen sind, aber es wurde halt nicht darauf Wert gelegt, was mit diesen zwei, wie auch, weißt du, das war ja in der Masse nicht so. Und ich glaube halt einfach, ich bin dadurch schneller aufgefallen. Also so andere haben halt so den gleichen Scheiß gemacht, so, aber das war halt dann der Manuel oder der Dennis, so, weißt du, wo die Mama auch beim Elternsprechtag perfektes Deutsch kann und sich auch irgendwie zu Wehr setzen kann. Also es ist gar nicht jetzt dieses, oh, ich armer Kanacke, so meine ich das nicht, aber es war halt einfach so, bei mir ist es halt eher aufgeploppt.
Obwohl wahrscheinlich in der Gegend ja eine Menge mit Migrationshintergrund gelebt haben, aber auf der Realschule
zu
waren
dem Zeitpunkt war das halt nicht so, ich kam ja auch von einer Gesamtschule, die sind...
Da war anders.
Ja, da war
das
anders.
Das war bei uns, in Kamen war das so genauso. Auf dem Gymnasium, weit, und je weiter du gekommen bist, desto, weißt du, irgendwann waren es noch Ayan, Ergün und Sheriff waren noch da. Am Ende war es nur noch Sheriff, dann Sheriff auch weg und am Ende war niemand mehr da, so wie ich, weißt du. Und das heißt, natürlich ist dann mindestens mal fällst du auf und das war immer mit ein Thema.
Ja, so. Also, weißt du, es ist auch gar nicht so, ich laufe nicht durch die Welt und denke immer so, boah, ich armer Kenneck, ich werde voll ungerecht behandelt. Das ist nicht mein Stil. So, weißt du, ich mache das, was ich möchte und also nach dem Gesetz ja so. Also ich gehe meinen Weg und ich versuche das Beste draus zu machen. Aber es gibt eine geile Serie, ich kann mal ganz kurz eine Brücke dazu schlagen. Kennt ihr die Serie vielleicht bei Disney Plus läuft, die Snowfall?
Ja, ja.
Da gibt es eine Szene, da wird der in von, ich spoiler hier voll die Serie.
Ich wollte gerade sagen, ich habe die noch nicht gesehen. Ich nehme das in Kauf.
Auf jeden Fall gibt es eine Situation, wo er quasi, glaube ich, in so einem Koma-Zustand ist und sich vorstellt, wie es wäre, wenn er nicht dieser Gangster-Boss geworden wäre. Und da sieht er sich an so einer Uni und dann mit so diesen Schwierigkeiten konfrontiert, dass sein Stipendium eingestellt wird, er nicht mehr finanziell gefördert wird und er dann abdreht und dieser Typ, dieser Direktor von der Schule ihn auch hat, dazu bringt abzudrehen. Also das sind aber jetzt, so, ich wollte jetzt nicht so ein Beispiel mit so, ich wollte jetzt nicht das Leid der Afroamerikaner in Amerika mit meins vergleichen, weil mir ging es in Deutschland immer eigentlich sehr, sehr gut. Ich kann mich da nicht so beschweren oder mich jetzt mit dem Leid von denen vergleichen, wie die da strukturell unterdrückt worden sind.
Aber ich fühle, was du meinst. So, es gab einfach Leute früher auch in meiner Klasse so, die haben immer Scheiße gebaut, so andere haben auch Scheiße gebaut, aber die haben so kein Gefühl gehabt oder die haben es nicht geschafft, da irgendwie so vor den Lehrern so zu sein, dass die nicht immer voll im Fokus waren, so, weißt du, die waren einfach immer so Zielscheibe, so.
Ungefiltert.
Ja, genau.
Ich hatte das aber auch safe in der Schule, also.
Guck mal, wie ich gerade meinte, ne, wenn ich jetzt so bei mir überlege, mit den Jungs so, ich habe zum Beispiel ein Jahr lang, war ich in der 10. Klasse, erste Hälfte, war ich überall 5 oder 6 und Sheriff auch und wir beide haben uns echt hart Mühe gegeben, maximal auf den Sack zu gehen. Wir hatten immer Füße auf dem Tisch liegen, hinten haben nur unseren eines Ding gemacht, die Lehrer hatten komplett mit uns abgeschlossen und irgendwann nach der Hälfte habe ich mir dann gedacht, Digga, ich habe echt keinen Bock sitzen zu bleiben, da muss ich ein Jahr länger machen, bin bei meinem kleinen Bruder in der Stufe, er ist der Beste, ich bin der Schlechteste, das ist nicht nice. Das
geht gar nicht so,
weißt du? Ich hab gesagt, Sheriff, ich setze mich jetzt nach vorne, ich ziehe das jetzt durch, ich bleib nicht sitzen, er ist hinten geblieben. So, weißt du, und ich konnte aber darauf zurückgreifen einfach, dass ich eigentlich meine Grundschule so irgendwann mal gelernt hatte, wie man auch lernt und so, weißt du? Also das war jetzt nicht unmöglich für mich, ich musste nur diese Ablehnung überwinden. Ja, so, weißt du, ich musste mich dafür irgendwie offen machen.
Ja.
Und dann ging das halt. Aber da hilft dir natürlich auch, wenn, das hat nichts mit Migrationshintergrund zu tun, dass aber irgendwann du das Glück hattest, dass deine Eltern dir vielleicht irgendwann mal dir beigebracht haben, in jungen Jahren zu lernen und sowas, weißt du? Das versuche ich jetzt bei meinen Töchtern, das nicht völlig zu verkacken, weißt du? Dass sie das einfach einmal können.
Aber hattest du das Gefühl damals, dass die Sachen, die du gemacht hast, irgendwie eine andere Wertigkeit bekommen haben bei den Lehrern? Weil ich hatte das teilweise auch. So, es gibt so eine Anekdote, ich hatte irgendwann so ein Diktiergerät von früher, wo du was reinsprechen konntest und konntest es abspielen, das war aber kaputt. Und das war dann so hochgepitcht. Wir fanden das lustig in der 5. Klasse und haben dann so Waffengeräusche, Rambo, einfach so eine Scheiße da drauf gesprochen. Die Lehrerin kriegt das, da sind 10 Stimmen drauf. Es ist mein Ding. Und die hat dann aus mir quasi so dieses ey, der könnte jetzt Attentäter werden und so. Mhm. Der wird Schulshooter, weil er jetzt quasi so Waffengeräusche nachgemacht hat und wollte wahrscheinlich so psychologische Spannung gehen deswegen. So, wow, ne? Oh, und ich sag so, ey, die sind noch 6, 7 andere Stimmen drauf. So, wie kommt jetzt darauf, dass ich der Einzige bin, der jetzt diesen Knacks hat und so, ne?
Ja, das war, also ich glaube nicht, dass die sich jetzt auf mich als Kenneck eingeschossen haben, aber die Schule war einfach auch kacke. Ich erinnere mich, da war ein Junge, der hat wirklich, weil du jetzt so eine Situation erklärt hast, ich erinnere mich auch an diese Situation, er war mit mir in der Klasse, ich wurde dann in der Klasse verlegt, weil wir beide diese Klasse terrorisiert haben. Dann hat er irgendwann Richtung Sommer, der hatte einfach irgend so ein scheiß Marmeladenglas aus dem Kunstunterricht mitgehen lassen, so ein leeres, so mit Deckel oben drauf. Und hat dann so, weil er ganz hinten ganz alleine saß, weil er eh alle abgefuckt hat im Unterricht, hat er so 2, 3 Fliegen gefangen und hat die da so drin leben lassen. So mit so einem Löcher, hat ihm so immer so Blätter so mitgebracht und hat sich die also ein. Digga, die haben den, es ist kein Spaß, die haben den in eine Irrenanstalt gesteckt. Mike hieß der. Also heißt der, ich sehe den noch manchmal. Die haben den wirklich so psychologisch Attest unterstellt, der hätte totalen Dachschaden.
Was?
Wirklich, der ist dann von der Schule gegangen, Digga, dann wurde dann, war dann, ja, der, ich rede noch manchmal heute mit ihm darüber, das war echt eine kranke Scheiße, Bruder. Im Nachhinein, damals habe ich es nicht verstanden, ich dachte, der hat zu viel Scheiße gemacht, hat die Schule gewechselt, damals gab es nicht so Handys, wo bist du, was machst du? Der aus den Augen, aus den Sinn. Der war schlau, der war ein intelligenter Junge, Digga, der hatte richtig gute Noten, der hatte keinen Bock auf Schule.
Meint ihr das heute, wo so man so sensibler bei Sprache ist und darauf achtet, nicht asoziale Wörter zu sagen und so weiter und alles ein bisschen mehr woke ist, dass das das für Kids leichter in der Schule macht? Ich musste letztens so dran denken, dass zum Beispiel ein Religionslehrer bei uns immer so, er hat immer so, wenn er gesehen hat, dass jemand Türke oder er hat schwarze Haare, also bestimmt Türke, dich hätte er auch als Türke natürlich sofort einsortiert, wahrscheinlich so. So sein Lieblingswitz war immer, den habe ich in Religionsunterricht bestimmt 7 Mal von ihm gehört, auch bei den auf die gleichen türkischen Schüler. So, ey, kennst du Izmir? Ja, ist eine Stadt, warum? Izmir übel. Oh, Digga. So, ich muss da letztens dran denken, wo ich diese Stadt irgendwo sehe und mir so, Digga, was für ein bescheuerter, rassistischer Joke eigentlich, worauf wollt ihr überhaupt hinaus so? Weißt du, ich habe das damals natürlich aber auch nicht hinterfragt, aber wenn du sowas öfter hörst, fuck dich ab. Heute würde ich denken, müsste man eigentlich von der Generation so denken, die demonstrieren danach 2 Wochen, wenn ein Lehrer sowas sagt, dann verliert er seinen Job oder...
Es geht gar nicht so um diese Wokeness und so, dieses ist mir auch ein bisschen too much, sage ich dir ehrlich. Dieser Witz ist natürlich geschmacklos und behindert und wahrscheinlich hätte der dafür auf einer Gesamtschule so auf die Fresse bekommen, dieser Lehrer, der hätte danach sich gewünscht, hätte diesen Witz nie gemacht. Aber das Ding ist, hey, sowas ist mir so oft widerfahren. Ich will das Wort gar nicht benutzen, aber es gab mal, ich habe das schon mal irgendwo im Interview gedroppt, so. Es gab mal eine Frau und ich habe das nicht gecheckt. Im Sommer, die hat mich immer so mein kleiner süßer Punkt, Punkt, Punkt genannt, weil ich immer so dunkel wurde von der Sonne. So, und dann, ich habe das nicht gecheckt, ich dachte, das ist was Cooles, so, ne? Dann habe ich das immer meiner Mutter gesagt, was hat die gesagt zu dir? Ich habe gedacht, ja, die sagt immer zu mir mein kleiner süßer Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt meine Mutter, wenn die das noch einmal zu dir sagt, dann machst du so zu der. Ich so, was mache ich? Das darf ich? So, ne? Und ja, das war so, ich habe das nicht gecheckt als Kind, ne? Und meine Mutter hat das aber schon gecheckt gehabt, so, ne? Dass das nicht richtig ist, was diese Frau da zu mir sagt und so. Für mich war das so, ey, ich krieg so ein cooles Kompliment. So eine ältere Frau kommt so und so, ich habe das ja gar nicht gerafft, Digga, was da los ist. So,
wie man
das
weiß ja wahrscheinlich nicht mal, ob sie das überhaupt gecheckt hat. Also vielleicht, dachte sogar, sie sagt was Nettes.
Genau, die dachte auch so, weißt du, sorry, das war damals, muss das eine 40-jährige Frau gewesen sein, weil die kam schon damals sehr alt, obwohl als Kind hat man eher so eine Wahrnehmung bei Älteren, die sind alle alt aus.
Ja.
Wahrscheinlich wirklich auch für die Jüngeren heutzutage wie ein Opa, ist halt so. Aber die kannte es nicht anders. Wir reden hier von Anfang der 90er. Digga, ja, was hatten die nicht jetzt wieder? Ich sehe schon wieder die Hasskommentare bei hiphop.de. Was hatten die Deutschen denn hier in Deutschland für ein Weltbild? Also, was hatten die denn für Begrifflichkeiten, die sie heute vielleicht nicht mehr
benutzen?
Was also halt normal war, so einfach. So.
Oder es gab N-Wort haben die nicht gedacht, dass das was Schlechtes ist. Also, die Diskussion habe ich auch schon manchmal gewollt.
Ich hatte
die
Diskussion teilweise mit Lehrern, die wirklich Doktortitel vor ihrem Namen hatten und sagen,
so. Ja, ja.
Das, was ja noch dazu kommt.
Diese Schaumküsse, ne? Wie oft die einfach noch so.
Deswegen habe ich auch nie gegessen, weil die, so, die haben immer im Kopf schon automatisch Scheiße
geschmeckt, weil die so heißen.
Aber wenn du das dann halt auch ansprichst und dann sagst, ey, aber das ist rassistisch, das ist halt auch immer schwierig, weil die haben halt im Kopf, ein Rassist ist so einer, der wirft so Brandsätze auf Asylantenunterkünfte, so, weißt du? Und die sind ausgeschlossen von der normalen Gesellschaft, weil die sind Nazis. Das heißt, wenn du die darauf hinweist, ey, das ist uncool, wenn du das sagst, dann sind die schnell so auf Verteidigungshaltung, dass die sagen, aber wir haben das generationenlang gesagt, wir müssen jetzt sagen, wir sind alle Nazis, nur weil wir das N-Wort immer benutzt haben, ist doch ganz normal.
Vor allem im Osten, weil da hast du ja ganz andere Levels, so, weißt du, einer hat irgendwie einen Tod gehauen und ich werfe den jetzt in dieselbe Kategorie mit dem Typen und der verteidigt es. Irgendwo kann man das nachvollziehen, man muss ja noch wenn Abstufung, du halt einfach
genau. eine gewisse ja. Niemand hat gesagt, ist. Du musst irgendwie abgeschoben werden, weil du ein mieser Nazi bist, aber es ist trotzdem assi, dass du das Wort sagst. Mhm. So, weißt du?
Safe. Das ist auch. Ja, aber es wird eine neue Generation heranwachsen. Die werden da gar keinen Wert mehr auf Wokeness oder so einen Scheiß legen, sondern bei denen wird es ganz normal sein, dass man solche Worte nicht benutzt, weil Digga, heutzutage, wenn du dich mal von genau die gleiche Realschule, wo ich drauf war damals, wenn ich manchmal sehe, wenn die aus der Schule rauslaufen, da sind die Hälfte sind Lakritzköpfe. Da, weißt du, die Hälfte sind nicht mehr so, das ist nicht mehr diese ein, zwei.
Ja, es erledigt sich von selbst, ne?
Das Ding
ist so ein letzter Aufstand.
Lass die alle machen, lass die alle machen. Safe, das wird sich von alleine, die Globalisierung hält vor niemanden, also die hält, macht keinen Halt vor keinem.
Haben sich denn deine Texte eigentlich geändert? Guck mal, wir haben uns gerade drüber geredet.
Nein, ich werde weiterhin alle als. Ich werde weiterhin als homophober Pfad in diese Deutschrap Legacy eingehen.
Ich habe eigentlich auch eher an dein Charo 45 Kochsendung gedacht, wo er eine meiner Lieblingslines von dir gebracht hat. Ja. Nee, oder hast du die gebracht? Du hast die gebracht. Ich stehe auch manchmal am Herd, aber nur wenn ich in der Küche fick.
Eine sehr, sehr,
pow,
sehr,
pow, pow,
sehr starke Punchline 2008.
Die hab mich dann auch kurz gefragt. Darf man das 2024 noch bringen? Und das Ficken ist schon noch.
Ja, Digga, ist auch sexuell offen.
Wir sind das sexuell geschlossen.
Positiv.
Wo ist denn
deine? Keine Ahnung, aber ich würde es auf jeden Fall droppen. Also ich würde mir das auf jeden Fall niemals nehmen lassen, diese Too Short.
Aber es ist natürlich was Sexistisches drin, weil du sagst, hier kochen macht nur die Frauen, bla bla bla. Aber
die Punchline ist mit dem Augenzwinkern verbunden. Ich sage da so, ich bin kein Matt, weil du reißt die jetzt gerade aus dem Kontext. Korrekter Ausführung würde sie heißen. Ich bin kein Macho, der nur sinnlose Sprüche kickt. Ich stehe auch manchmal am Herd, doch nur wenn ich in der Küche fick. Und dann, finde ich, kriegt sie so ein leichtes Augenzwinkern, weil ich nehme mich ja selber so ein
bisschen. Ist das die Terrorbass 3 oder wo
war
das?
Ich glaube schon. Das war Habibi Music. Das war Habibi Music auf Omerta. Ey, zu dem Zeitpunkt hat keiner Omerta. Also, es haben schon viele Omerta gecheckt. Aber ich war wirklich jetzt. Guck mal, ich bin nicht der Typ. Man kann alle meine Interviews sehen und nachchecken. Ich bin nie so einer gewesen, der so gesagt hat: ey, ich habe das erfunden und ich habe dieser Vorreiter für das und das gewesen. Aber auf Omerta habe ich wirklich sehr, sehr laid back gerappt. Sehr laid back. So noch mehr laid back als heute. Das war schon wirklich, ich war fast auf Lean, so hätte man sagen können. Ich habe so richtig so ins Mic so fast noch so, ey, yo. Und das haben die Leute damals nicht gepeilt in Deutschland. Da hieß es, ey, der hat gar keinen Flow, der kann gar keinen Double Time und so. Und ich dachte mir so, boah, haltet alle die Schnauze, Digga. Das war zu dem Zeitpunkt für mich das Fresheste, was es gab, so rappen zu können. Mhm. So Maze haben das damals gemacht, Cameron hat das damals gemacht, die haben das so perfektioniert.
Geil,
Und daran habe ich mich orientiert gehabt. Ich wollte so eine freshe, arrogante Attitude an den Tag legen.
Mhm.
Bruder, und in den Foren hieß es immer so bei MZ und so, ey, so bang, Alter, da hieß es so, ja, der soll mal schneller rappen und der klingt, als ob der einschlafen würde, aber es war diese Attitude, die damals null gepeilt haben.
Aber dann würde mich interessieren, feierst du dann Leute wie Negativ OG und Tilo, die das quasi heutzutage machen von der jungen Generation?
Nein, so, also Negativ OG, wie heißt der andere?
Tilo, ja.
Ich hasse die jetzt nicht so, weißt du, ist jetzt halt nicht meine Musik, so, ich habe nichts gegen die Jungs, vielleicht würde ich mal aus Spaß eine Punchline bringen oder so. Aber das ist nicht das, was ich gemacht habe. Mhm. Das ist schon mal noch was anderes, was die machen. So, was die machen, ist halt einfach New Shit, New Wave Shit. Mhm. So, weißt du, das ist so, ist auch völlig legitim und hat seine absolute Daseinsberechtigung. Und ich glaube, der ein oder andere hatte auch mäßig guten Erfolg. Aber es ist jetzt nichts, womit ich irgendwie mich in Verbindung bringe oder irgendwie in Zusammenhang sehe.
Aber cool, dass du das so siehst und cool, dass du das akzeptierst und irgendwie auch als was Neues ansiehst, was seine Daseinsberechtigung hat. So, da gibt es ja auch viele, die da viel, viel kritischer sind.
Gerade auf eurer Seite.
Ja.
Wenn man da irgendwie sowas
so sieht's aus.
Wave-mäßiges postet, ist direkt so, ey, das ist kein Hip-Hop mehr, ich deabonniere euch jetzt.
Naja.
Das ist ein Generationskonflikt. Ne? Und wenn du nicht open-minded bleibst, dann gerätst du in diesen Konflikt rein und du bist dann die alte Frau, die immer am Fenster steht und meckert. Ihr kleinen Basalacken, der so nach dir vom Hof runterkommt. Du wirst zu dieser Person. So, und Hip-Hop war eigentlich mal so als Jugend, ist ja auch als Jugendbewegung gestartet. Es war ja für die jungen Leute so, die sich expressen wollten so. Hat aber dann irgendwann so angefangen, sich immer so ein bisschen selbst in den Weg zu stehen. So, als KRS-One-Generation abgedankt war, kam dann die neue Generation, die hat dann wieder vielleicht zu wenig Props den Alten gegeben. Ist ja bei uns nicht anders so.
Tip.
Wie viele ich persönlich treffe, die dann immer so sagen, ey, ich bin mit deiner Mucke aufgewachsen, dies, das. Aber wenn man ein Interview fragt, dann sagen die so, ja, ich scheiß auf Deutschrap. Ja, aber Bro, so, sag doch, dass du mit dem und dem Song
aufgewachsen bist. Aber ist das so ein generelles Problem in Deutschland, dieses nicht so Liebe geben wollen so?
Nein, nicht, die wollen nicht.
Weil in Amerika ist das ja Standard, dass die jungen Artists immer noch irgendwelche alten Legenden auf ihre Songs holen, einfach weil die das appreciaten, was ist so ein gängiges Ding.
Guck mal,
so.
Scarface ist immer noch eine coole Persönlichkeit. Ja. Und wenn dann einer auf einen Song drauf hat, sind auch die OGs dabei und sagen, boah, geil, die ist das. Safe. Hier ist aber auch, hier ist ganz kompliziert, Deutschland, guck mal, ich bezeichne mit Deutschland nicht nur die Bio-Deutschen, sondern alle Menschen,
alle, die hier, so,
alle, die hier in diesem Land leben. So. Wir leben alle in so einer Box. Und wenn du ehrlich bist, fühlen wir uns voll wohl in dieser Box. Diese Box sagt, du zahl deine Steuern, geh arbeiten, halt die Fresse und krieg deine Rente. Das ist die Box, in der die Deutschen, in der wir Deutschen leben. Und wenn dann so Leute so mit etwas anderem um die Ecke kommen, was nicht greifbar ist, was nicht in diesem Raster passt, so, dann kann man das auf viele verschiedene Sachen transportieren. Wie zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel 20 Jahre lang oder 10 Jahre lang Kool Savas dominiert hat mit Rap-Skills und dies, das und so, dann sind seine Fans nicht bereit zu akzeptieren, dass es neue, coole Leute gibt, neue, freshe Leute, die eine Art von Fähigkeit besitzen, die vielleicht Savas nicht besitzt, weil Savas in seinem Genre ein krasser Rapper ist. Aber es gibt halt so Leute wie Reezy oder sonst wen, die in ihrem Genre krank sind und gut sind.
Das kann man auch nicht miteinander vergleichen, sollte man auch nicht,
finde ich. Aber die kriegen das nicht hin. Diese Leute kriegen das nicht hin. Das ist diese Box, von der ich gesprochen habe. Die Leute haben eine Vorstellung, wie etwas sein muss, und für die ist dann das Nonplusultra. Aber sich auf etwas Neues einzulassen, ist auch etwas, was du lernen muss, weil sonst wirst du irgendwann der Zurückgebliebene sein. Das ist einfach so, der Hängengebliebene.
Ich verstehe das halt bei Deutschrap vor allen Dingen nicht, weil als man früher Deutschrap gehört hat, also selbst ich wurde ja auch noch auf dem Schulhof ausgelacht, weil ich so Hip-Hopper war. So, weißt du, da waren ja ganz andere Trends so. Das heißt, man hat ja sich bewusst für einen Outside-the-Box-Lifestyle entschieden. Leute sind Punker geworden, Leute haben Rap gemacht, Leute gehen sprühen. Das machst du ja nicht, wenn du quasi in dieser Box bleiben willst. Das heißt, du bist ja eigentlich schon open-minded, sonst würdest du ja gar nicht so viel Anklang in dieser Kultur finden und so viel Gefallen daran finden. Warum fällt es dann im Nachhinein einem so schwer, offen für neue Sachen zu sein, die in dieser Kultur
stehen? Die Leute werden älter.
Die hat sich auch krass verändert, die Kultur. Sei mal ehrlich, die Kultur ist ja nicht mehr so wie früher.
Das ist helflich, sehr ständig
also im Wandel. Ja, es gibt so viele Bubbles. Ey. Es gibt eine Bubble, die ist jetzt schon größer als die gesamte Deutschrap-Bubble früher. Ja, so, ne? Das ist halt das
Aber Ding. Selbst ich, der jetzt auch Sachen hört, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, wird ja dem Typen niemals absprechen, dass er nicht genauso Liebe für diese Kultur hat wie ich oder genauso Hip-Hop ist oder was weiß ich so.
Ist halt so ein Generationskonflikt. Dann leben die Leute 10 Jahre lang damit, dass Kool Savas, jetzt ich reite die ganze Zeit auf Kool Savas rum, der Arme, der kriegt immer von mir irgendwas ab. Der denkt sich auch, was will dieser Mensch von mir? Irgendein Rapper, der 10 Jahre jetzt dominiert hat und krasser MC ist. Die Fans von dem sind dann gewohnt, bei ihm auf die Homepage zu gehen, damals noch Homepage, oder auf seine Facebook-, Instagram-Seite oder TikTok-Seite. Und da sehen die halt, dass alle gleichgesinnt sind. Und diese Gleichgesinntheit sorgt dafür, dass man auch irgendwann glaubt, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist der Vater.
Das ist so, ist das so.
Das ist diese Box. Und auf einmal kommen aber so andere und haben auch eine riesige Box. So Mero beispielsweise. Oder als er gekommen ist, alle haben gekotzt. Außer wer hat gekotzt? Die ganz neuen jungen Leute. Die haben gesagt, geil, das ist unser Mero, den wollen wir haben, wir wollen den feiern. Ja. Und seine Zahlen, bam, 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 bam. Und alle so, nein, das ist gekauft, das ist gefaked, das ist dies, das ist jenes. Um sich irgendwie rechtfertigen zu können, dass das nicht die Wahrheit ist. Aber das ist die Wahrheit. Mhm. Man hat auch damals mir, jetzt nicht um mich damit zu vergleichen, unterstellt, ich weiß noch, als wir mit YouTube losgelegt haben, einer der ersten waren, die mit YouTube Gas gegeben haben, da haben die gesagt, wie machst du solche Klickzahlen? Woher kommen dann die Klickzahlen und so? Ich habe gesagt, Digga, ich weiß es nicht, Digga, guck, das ist das, was ich den Leuten anbiete und die gehen da drauf. Wir waren halt so für unsere Zeit eine New Wave und jetzt ist eine New Wave da und Kids konsumieren Hip-Hop mit 8, 7, 6, Digga, die wissen was, ich weiß nicht, kennt ihr Icon? Klar kennt ihr Icon. Oder letztes Mal sitzt so ein kleiner Junge von mir im Restaurant, das ist der Sohn von einem Kumpel von mir, sagt er so, wen findest du eigentlich von Icon 5 am besten? Und dann zählt er die Namen alle auf, bam, 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 der Typ ist 6, 7 Jahre.
Das ist die neue Generation.
Der weiß alles über Rap. Den kannst du nicht mehr erzählen, ey, das läuft so. Und das ist schwer für einen 35-Jährigen, der 20 Jahre lang seines Lebens Vinyl gescratcht hat, Digga, so Headsets zu Hause, was auch cool ist, zu sagen, ey, Digga, der hat auch jetzt das Recht dazu, zu sagen, was für ihn Hip-Hop ist. Das ist einfach so ein Ding, Alter.
Wie ist dann für dich im Studio, also wenn du jetzt quasi an neuer Musik arbeitest, weil natürlich...
Ich mach das, worauf ich
Bock habe. Du bist auch schon jetzt nicht einer von den 19-jährigen Rappern, sondern du machst das schon lange.
Ich bin nur einer von den 19-jährigen.
Aber also, orientierst du dich dann auch an neuen Sachen, mit denen du vielleicht vorher nichts zu tun hattest, oder versuchst du irgendwie deiner... Das klingt immer so scheiße, treu zu bleiben so.
Ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Ne? Ich habe natürlich auch da mal so extreme geile Fehlgriffe gemacht. Aber das ist dann cool, weil wenn du eine Legacy hast wie ich, und darauf bin ich auch stolz, dann darfst du auch mal andere Sachen machen, out of the box sozusagen. Weißt du? Aber ob die dann erfolgreich sind oder nicht, zum Glück habe ich diese bequeme Position, sagen zu können, ist mir ein bisschen gleichgültig.
Ist jetzt nicht mehr so wichtig.
Ist nicht so wichtig für mich, weißt du? Aber mir macht es trotzdem Spaß, meine Schiene zu fahren. Weil meine Schiene ist meine Schiene. Ich habe zu einer Zeit Storytelling gemacht wie kaum ein anderer und habe damit auch extrem Erfolg gehabt. Die Zahlen, die kann man sich ja heute noch angucken auf YouTube und so. Es gab halt damals kein Spotify. hättest du zu dem Zeitpunkt Spotify, aber hätte Fahrradkette, weißt du, hätte es das gegeben, hätte man heute auch noch diese Vergleichswerte haben können. Aber das ist nicht das Ding. Ich vergleiche mich nicht mit den Neuen und die können sich auch nicht mit mir vergleichen, weil ich weiß zum Beispiel, wenn jetzt einer von denen kommt und einen 80, 90 Millionen Stream-Song hat, Respekt, geil. Und ich rede das auch nicht klein. Die Leute mögen das ja immer so alles klein zu reden, von wegen, hier, das ist noch echtes Gold. Damals musste man noch CDs verkaufen. Aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die Wahrheit ist nämlich, wenn die 90 Millionen Streams auf eine Single haben, wird es für mich sehr schwer, damit mitspielen zu können. Aber umgekehrt wird es für die schwer, irgendwann sagen zu können, die haben von irgendeinem Album 40, 50.000 physische Einheiten verkauft, was wir zu unserer Zeit gemacht haben. Andere sogar noch mehr. Aber ich rede jetzt erstmal nur von mir. Von daher denke ich, ist das in einer gesunden Balance. Alles ist cool. Die neue Wave hat ihre Daseinsberechtigung und ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich meine, Digga, ich kann auch jetzt keinen 15-Jährigen dazu nötigen, zu sagen, ey, hör dir meine Songs an. Der will vielleicht auch in meinem Gesicht nicht mehr das sehen, was der vielleicht bei einem 20-Jährigen Rapper sieht. Das ist doch völlig legitim, das ist doch völlig legit so. Und deswegen ist alles cool für mich so. Ich bin voll gut mit dem, was...
Ja, eine Sache, die ich mich gerade gefragt habe, wo du meintest so, ey, ich will keinen 15-Jährigen überreden, meine Mucke zu hören. So, wie sieht's aus mit TikTok? So, ich habe gesehen, du bist aktuell noch nicht auf TikTok unterwegs.
Ich dachte, ich mache so einen Slide durch die Hintertür, habe so einen Undercover-Account gemacht und habe dann so ab und zu mal so meine echten Videos auch da so, diese Slides, die man bei Instagram... Habe ich so gemacht und ey, da kam auch gutes Feedback drauf und so. Ich habe so 2.000, 3.000 Follower. Es ist nicht mal ein Fahrt-Account, so ein verifiziertes. Das ist ein Cover-Account, so, ne? Und da folgen mir auch so 2.000, 3.000 Leute. Aber ich glaube, ich als Person werde jetzt nicht mehr dieses TikTok-Game mitnehmen. Ich will niemals etwas ausschließen. Aber es ist auch nicht, dass ich das verurteile und sage, ey, du Spasti, warum machst du hier TikTok und so? Es ist einfach nicht mein Ding so. Es ist einfach zu viel Expression, zu viel nach außen, zu viel extrovertiert sein, jeden Tag aufs Neue. Da musst du Spaß dran haben. Mhm. Weil wenn du es so künstelst, das fällt dir
nicht auf.
Das funktioniert nicht. Du musst das leben. Ja, du musst das fühlen. Du musst das in dir drin haben. Und ich bin in einem Alter, da hat man das nicht mehr so, dass man jeden Tag irgendwie den Leuten mitteilen will, ey, yo, ich bin gerade im Hotelzimmer. Das war mal. Das ist alles so passé.
Wenn du jetzt nicht so auf berufsjugendlich machen willst, ne, und auch von der, so die Mucke, die gleiche Fahrtmucke ist, für die man dich feiert, was deine Fans hören wollen, wenn du nicht jetzt anfängst, hart auf TikTok zu grinden und so weiter, hört man dann denn auf dem Album auch schon mal so den erwachsenen, zufriedeneren Pfad oder ist das jetzt noch einfach, wie du am Anfang meintest, der Abschluss von dem wütenden Jugendlichen?
Nee, es ist nicht mehr so, dass ich da jetzt irgendwie
der Wohlstandspfad.
Immofahrt.
Ich trainiere gerade mein Deutschlandswort ab. Aber das Ding ist halt, es ist nicht mehr die gleiche Herangehensweise, aber nichtsdestotrotz habe ich auch Songs drauf, mit zum Beispiel Asche habe ich einen brutalen Song gemacht, der heißt Billy the Kid, der ist richtig hart, dann habe ich einen Song drauf, der heißt Liaison und der ist auch ekelhaft, da kann man gar nicht mehr rappen so. Fick deine Mutter, Rap und ich haben eine Liaison, so ist so eine der prägenden Zeilen aus der Hook heraus. Also ich habe natürlich schon noch Spaß dran, so zu sein, wie ich auch bin. Aber ich muss auch die Wahrheit dazu sagen, natürlich, wenn ich unter Gleichgesinnten, das klingt so voll Nazi-mäßig, wenn ich unter Gleichgesinnten bin wie in meinem Hip-Hop-Sektor, dann bin ich auch noch, wie ich mein Naturell entspreche. Dann rede ich auch so.
Anders als beim Elternsprechtag in der Schule.
So, ich interessiere mich für Graffiti nach wie vor, ich interessiere mich für Züge, so wenn die vorbeifahren, so. Ich interessiere mich für Bombing, ich interessiere mich für, ob man es glaubt oder nicht, für Schlägereien nach wie vor. Ich mag dieses MMA-Ding besonders und so.
Aber deswegen hast du auch mich direkt gefragt, ob ich so ein Schlägertyp bin oder was.
Ich wollte gucken, wie du reagierst. Ich mach das immer, ich piek's immer so ein bisschen an. So. Das Ding ist halt, aber es gibt eine Welt, in der ich mittlerweile auch zu Hause bin, in der kann ich nicht oder will ich gar nicht so agieren. Weißt du, ich kann nicht zu einem Immobilienkauf gehen und da dem Typen von Zügen erzählen, so dass ich einen Kumpel habe, der letzte Woche alles weggebombt hat. Ja, das interessiert den nicht, da muss ich jemand anders sein. Da geht's darum, da sind 10 reiche Leute, die wollen alle dieses Objekt bekommen und wer kriegt den Zuschlag? Man glaubt es zwar nicht, aber es ist so, dass Immobilien kaufen nicht einfach da, du gehst da mit dem Preis in den man, das ist schwer. Es kommen viele Leute dahin und gerade viele ältere Deutsche, weil es einfach nur so aus der Natur entstanden, also ein Ding der natürlichen Entwicklung war, es gibt nicht so viele ältere Kennex, die Immobilien haben, die abstoßen, weil wenn jetzt einer 70 ist, der war ja erst vor 30, 40 Jahren vielleicht hier, der hat dann nicht die Möglichkeiten gehabt, sich so aufzubauen. Dementsprechend verkaufen eher deutsche ältere Leute, deren Kinder keinen Bock mehr auf Immobilien haben oder die weggezogen sind, Immobilien. Und da gilt es halt dann, den zu überzeugen, dass du ausgerechnet unter all diesen Leuten, die diese Immobilie haben möchten, der einzig Wahre bist. Obwohl du den gleichen Preis bezahlen möchtest wie alle anderen und vielleicht sogar noch 10.000 Euro weniger. Wie machst du das?
Ist das wie so eine Wohnungsbesichtigung? Kann man sich das so vorstellen? Also
im Grunde genommen kannst du
die
so...
Die Chancen, dass du das bekommst, vielleicht
auf
als
jeden Fall, auf jeden Fall.
People
also,
of Color so?
Auf jeden Fall. Also als People... Ich kenne zum Beispiel einen Typen, der ist Sura... Wie heißen die? So.
Aus welchem Land kommt der?
Aus Holland. Also das, der, die gibt's ganz
Suriname. Surinam.
Surinam. Ja, der kommt aus Surinam. Er ist so mies erfolgreich. Aber ich kenne ihn nicht persönlich jetzt so. Es ist ein Kumpel, sage ich jetzt im Sinne Immobilienkumpel. Es ist halt so ein Typ... das heißt... Ich habe nur von seiner Herangehensweise gehört. Und der soll so charismatisch auftreten. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Einfach so.
Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Charismatisch sein, so charmant sein den Leuten gegenüber. Ich weiß, ey, es gab ein Haus, ich wollte das unbedingt haben. Und da war eine Frau, die war Zeit ihres Lebens, schöne Grüße an Frau Mölle, ich hoffe, Sie sehen das Interview vielleicht auch nicht, die war Zeit ihres Lebens in einem Vorstand tätig. Dementsprechend wusste die auch, wie man sich zu artikulieren hat und hat mich auch sehr schnell gescannt. Sehr schnell gescannt. So die hat dann irgendwann so gemerkt, glaube ich, dass ich gerade in meiner Rolle bin so, und fand das irgendwie cool. Die meinte so, sie gefallen mir, sie haben eine lustige Art an sich. So. Und obwohl ich versucht habe, voll seriös zu wirken und so. Jetzt pass auf, die hat zwei Aktionen gebracht. Erste Aktion, wir sitzen beim Notar und ich trage meine Cappy. Und ich bin so, ich komme zum Notar, ich so, hey, was geht ab? Und so,
da war schon safe-mäßig, ne?
So war sehr safe. Und dann sitzt der an, dieser Notar, kriegt Kotze auf mich und sagt so, ja, warum sitzen Sie überhaupt hier mit Mütze und so? Ne? Und dann sage ich so zu dem, warum sitzen Sie überhaupt hier mit Krawatte? Was geht Sie das an, was ich hier, ob ich mit Mütze sitze oder so? Und dies, das. Und normalerweise ist es so, dass der Käufer den Notar aussucht. Aber in dem Fall, weil oft ich mit älteren Deutschen zu tun hatte, habe ich denen immer den Ball zugespielt, habe gedacht, suchen Sie den Notar aus, damit sie ein Vertrauen, damit ich das Vertrauen von diesen Leuten gewinne und sagen kann, ey, du hast auch deinen Notar, das ist doch nicht meiner.
Ja.
Weil der Preis ist immer der gleiche, es wird prozentual berechnet.
Ja.
Und dann meinte ich so zu ihm, warum tragen Sie überhaupt eine Krawatte? Was geht Sie das an, ob ich eine Mütze trage? Und dann macht er so, wird er so unsicher, er merkt so, keiner geht auf seine Seite und guckt so die Verkäuferin an und sagt so, bisschen frech, ne, der Kollege hier so, ne, und sie so ganz cool so, ich mag seine Art, ich finde den cool, ich mag seine, und die war 70, 72, die hätte auch sagen können, ja, es ist nicht so schlimm und so, nein, ich mag seine Art, die hat quasi ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, die hat ihm kein Space gegeben für seine, er wollte ja weitermachen anscheinend, das war die erste Aktion, die zweite Aktion kommt noch krasser, hinten dran an dem Haus ein riesiges Grundstück, ist zwar kein Bauland, aber für die Leute in dem Haus sehr angenehm, die haben alle eine riesige Gartenparzelle, können dann quasi chillen und ihr Ding machen. So.
Ja.
Ist ja auch nicht heutzutage so gang und gäbe, dass du aus dem Haus rausgehst und direkt deinen Garten davor hast. Und die Stadt wollte mir das wegnehmen. Die wollte das Vorkaufsrecht geltend machen. Das ist, in seltenen Fällen kommt das vor und dann wollten die das halt da in dem entsprechend machen. Deren Argumentation war Naturschutzgebiet. Daneben ist ein Naturschutzgebiet, aber da habe ich gesagt, ey, hör mal zu, es ist doch eh kein Bauland. Was denkt ihr, was ich da drauf mache? Denkt ihr, ich pflanze da jetzt Cannabis oder was? Ich darf doch eh nichts da drauf machen. Das sind Gartenparzellen für die Leute, die da leben, damit die was Schönes haben. Und ich kümmere mich doch darum als Eigentümer. So, ne? Ja, nee, hier ist nicht hier. Holen die so ein Buch raus, so ein Schinken halt aus dem Schublade, zeigt die mir so hier.
Staub drauf,
das so. Ist so der Grundstückspreis pro Quadratmeter. Da wollte die mir so einen Mettbrötchenpreis für einen Quadratmeter Grundstück geben. Ich so, ne, auf keinen Fall, dann kaufe ich das nicht. Ne? Habe ich die Frau wieder angerufen, die Eigentümerin. Sag ich so, ey, gucken Sie mal, die machen so und so mit mir. Kann sein, dass wir hier ein Problem bekommen. Die so, geben Sie mir mal die Nummer von der Abteilung. Ich gebe dir so eine Nummer. Die hat da angerufen, Digga. Die hat gesagt, hör mal so. Ich dachte, warum machen sie das mit dem Jungen? Ne? Sie haben das Haus nebenan, vor Jahren, hat das jemand gekauft und bei dem haben sie das nicht gemacht. Und jetzt, ein paar Jahre später, wollen sie dem Jungen das Grundstück wegnehmen. Liegt das vielleicht an seinem Nachnamen? So hat er mir so reingegeben.
Stark, aber stark.
Und dann habe ich das der Sparkasse erzählt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt mit der Sparkasse gearbeitet. Die sollten natürlich die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Da haben die schon zu mir gesagt, als ich diesen Bescheid denen gezeigt habe, dieses Vorkaufsrecht, die so, ja, kannst vergessen, diese Immobilie kriegst du nicht mehr. Ich so, wie? Die Frau,
ist weg so.
Diese, das kannst du vergessen. Wenn die einmal das Vorkaufsrecht ziehen, die kommen davon nicht mehr runter. Die setzen sich da drauf und haben jedes Recht. Und ich so nach Hause, ich so zu meinen Eltern, mit denen so, mein Vater auch so, hey, ich gehe da hin, ich kämpfe so, mein Vater direkt in dem Modus und so. Ich so, nein, geht nicht und dies und das und so. Dann rufen die mich irgendwann ein paar Wochen später an von der Stadt, von dieser Abteilung. Ja, wir haben nochmal nachgedacht, wir würden ihnen das Grundstück für 30 Jahre verpachten. Ich so, oh, das klingt cool und so, in meiner Euphorie erstmal so. Ich so, wie viel denn? Ich so, ja, nur symbolisch 1 Euro im Jahr. Ich so, ja, das klingt gut und so, ne? Ich leg so auf, ich so, warte mal, das Grundstück gehört mir doch dann gar nicht, wenn ich das gepachtet habe und so, ne? Dann habe ich doch wieder den gleichen Schritt. Ich so, nein, das will ich nicht. Ich habe mich meine Meinung geändert. Der so, aber sie waren doch gerade voll euphorisch und so. Ich so, ja, aber das will ich doch jetzt nicht mehr. Ich will das Grundstück haben. Ja, gut, dann muss ich nochmal nachreden. Dann ruft er mich eine Stunde später an und sagt, ist okay, wir haben das akzeptiert.
Können Sie haben.
Können Sie haben.
Hast du eigentlich mal die Geschichte öffentlich erzählt, wie du an deine erste Immobilie gekommen bist und wie das losging? So,
letztes Interview, glaube ich.
Vor kurzem erst. Riesen.
Sparkasse.
Riesending. Scam, Bruder. Paranoia.
Aber für Leute, die jetzt zum Beispiel vielleicht Nachwuchskünstler sind oder selbstständig sind, ja, die vielleicht so anderen Cash haben als ein normalverdienender Mensch, so, sondern irgendwie arbeiten müssen auch mit dem Geld. Wie ist denn der Weg? Weil ich wüsste jetzt nicht, okay, ich habe jetzt irgendwie so mal X angespart, ich habe Bock, irgendwie meine erste Immobilie zu investieren.
Ja, du hebelst ja bei Immobilien viel, am Anfang zumindest. Wenn du jetzt nicht irgendwie, was ich dir nicht raten würde, wenn du jetzt beispielsweise, wir müssen mal von einer realistischen Summe ausgehen, du hast 500.000 Euro rumliegen,
realistische Summe.
Nein. So meinte ich das nicht. Das ist klar.
Okay, ich habe also damit.
Warte, anders gesehen. Pass auf. Stell dir vor, du arbeitest jahrelang, bist jetzt so, keine Ahnung, 10 Jahre am Start und hast jetzt 100.000 Euro beiseite.
Ja.
Dann musst du erstmal gucken, die Banken wollen meistens 10% Sicherheit. Mehr ist das gar nicht. Am Anfang zumindest. So, weißt du? Und mit 10-20% muss dann gucken, was finde ich jetzt? Ich habe hier meine 100.000, muss irgendeine Immobilie sein, die irgendwie 1 Million kostet oder so. Ne? Musst du gucken, wo gibt's das überhaupt? Das gibt's ja auch nicht überall. In Köln kriegst du für 1 Million kriegst du eine
Garage.
Toilette so gefüllt. Garage. Ja. Und das Ding ist, es gibt aber noch genügend Städte, die hochfrequentiert von der Einwohnerzahl sind und bei denen es auch ganz wenig Leerstand gibt. Ich werde natürlich keine Städte hier verraten, wo genauso, also verhältnismäßig haben die prozentual genauso wenig Leerstand wie Berlin. Mhm. Nur die sind halt nicht Berlin. Aber die haben halt keine freien Wohnungen. Es gibt dort keine freien Wohnungen. Mhm. Es gibt vielleicht, wenn du jetzt dort bei ImmoScout reingibst, findest du dort 30 freie Wohnungen. Was sind 30 freie Wohnungen bei einer Stadt, wo vielleicht 150.000, 200.000 Menschen leben? Da will immer irgendjemand umziehen. In diesen Städten musst du halt versuchen, dir ein geiles Objekt zu sichern. Und das wirst du auch nicht dadurch schaffen, indem du jeden Tag bei ImmoScout rumhängst, weil da findest du auch mal ein gutes Ding, aber nicht in der Regel. Du musst
in die Kreise kommen, Connections
aufbauen. Du musst aufbauen, du musst networken, du musst hingehen, du musst Abfuhren kassieren, du musst weitermachen. Und irgendwann bist du in einer bequemen Position, wo die Bank dir vertraut, weil du vielleicht schon 3, 4 Mehrfamilienhäuser hast. Und dann fängst du dieses Flip-Geschäft an. Dann fängst du an, Immobilien zu kaufen, restaurieren, über eine GmbH zu verhökern, gehst mit 300.000 Euro Gewinn raus. Dauert zwar ein halbes Jahr, aber wer verdient denn in einem halben Jahr 300.000 Euro? Das ist mal schnell so gesagt. Ne?
Und dann hast du direkt 3 rausgenommen.
So, und dann kannst du das, wenn du das irgendwann auf eine professionelle Ebene schiebst, kannst du das in einem Jahr 3, 4 Mal machen. Dieses Restaurieren, Verkaufen und dann hast du mal ganz schnell 1 Million, 1,5 Millionen Euro Umsatz
gemacht. Also eher flippen das Business oder halten?
Beides. Du musst beides spielen. Weil auch mit Halten kannst du viel Geld machen. Ich kann noch einen kleinen Insider raushauen. Die wundersame Vermehrung des Geldes ist ganz einfach. Du kaufst eine Immobilie als Privatperson für 1 Million Euro, machst eine Tilgung von 2,5-3%. Ist schon viel. Also viele machen sogar noch weniger, weil die das Cash rausziehen wollen aus der Immobilie. Denen ist die Tilgung quasi egal. Aber als Beispiel, es ist ein Beispiel.
Tilgung ist das, was du der Bank quasi
für den Kredit zahlst. Genau, was dann quasi von den Schulden verschwindet. Und beispielsweise, du hast 2,5-3% bei 100.000 Euro die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Dann verschwindet ja immer weiter ein Teil des noch schuldenden Betrages. Sagen wir mal, ich habe jetzt nicht im Kopf die Summe, aber sagen wir mal beispielsweise, du hast nach 10, 15 Jahren, hast du 200.000, 300.000 Euro getilgt.
Hast noch 300.000 offen.
700.000
Euro. 700.000. Bei einer Million. Hast du
700.000 Euro offen. Und die Immobilie hast du aber nicht vernünftig drum gekümmert. Du hast damit keinen Scheiß gemacht. Du hast damit jetzt, wenn was war, vernünftig, wenn einer ausgezogen ist, hast geguckt, dass die Wände wieder vernünftig werden, etc. Pipapo. Das heißt, im besten Falle muss die Immobilie nicht mehr wert geworden sein, sondern die Immobilie muss nur gleich geblieben sein. Die darf nicht so extrem viel Wertverlust haben. Also die muss sich immer noch in dem Millionenbereich befinden. Mhm. Und wir wissen ja, dass das eigentlich nicht unrealistisch ist, dass die Immobilie eigentlich wertstabil
bleibt. Weil du dich gut drum kümmerst.
Genau, und vernünftig ab und zu auch mal was instand setzt und so. Und dann gehst du hin, dein Kreditvertrag läuft aus, weil du ihn vielleicht für 15 Jahre abgeschlossen hast. Und das ist natürlich auch ein, wie soll ich sagen, kein Spiel vielleicht direkt mit dem Feuer, aber es ist natürlich, du kannst nie gucken, wo in 15 Jahren die Zinsen stehen. Das kann keiner dir voraussagen. Auch diese ganzen Experten nicht, die dann so tun. Aber nichtsdestotrotz hast du ja 300.000, 400.000 Euro getilgt. Das ist ja eine Menge. Da kann sich auch ruhig mal der Zins nach oben verschieben. Da passiert nicht so schnell was. Und dann gehst du hin und kaufst dir selber die Immobilie wieder ab. Und zwar kaufst du dir die als GmbH ab. Du kaufst dir die wieder für 1 Million ab, du suchst dir eine neue Bank und sagst, ey, das ist meine GmbH, ich habe ja immer noch hier ohne Ende Immobilien, ich habe immer noch die Bonität, ich will meine eigene Immobilie abkaufen, nach 10 Jahren ist die sowieso steuerfrei zu verkaufen. Das heißt, du willst sie für 1 Million verkaufen. Das heißt, du kriegst die Immobilie in deine GmbH zurück und du kriegst die 1 Million. Du gibst der Bank ihre 700.000 Euro und hast 300.000 Euro in der Tasche. Mach das mal, mach das ein paar Mal, dann hast du auf einmal ganz schnell Geld geflippt. Und das darfst du innerhalb von 5 Jahren 3 Mal machen.
Eine Immobilie flippen.
Drei Immobilien.
Und als GmbH auch nur 3 Mal?
Nein, es ist ein bisschen komplex, jetzt das zu erklären. Also es ist so.
Mach mal Finanzgespräch
aus, aber es ist voll interessant. Als Privatperson darfst du innerhalb, wenn die aus der steuerfreien Zeit raus sind, also
nach zehn Jahren
darfst du innerhalb von 5 Jahren 3 Immobilien steuerfrei verkaufen, ohne dass dann gewerbliche Steuerbelastung draufkommt. Mhm. Und wenn du das mit 3 Immobilien machst, danach hast du ja immer noch Immobilien, dann machst du das nach 5 Jahren wieder, dann machst du es nach 5 Jahren, du machst es die ganze Zeit wieder. Das heißt, du kaufst die ganze Zeit als Privatperson und später fängst du an, dir die wieder abzukaufen. Und du schaffst einfach ein Unmengen an Geld als Privatperson, die steuerfrei ist, für dich an und hast auf der anderen Seite die GmbH,
die Immobilien steckt.
Mhm. Und irgendwann gehst du hin und verkaufst die GmbH. Oder verkaufst einzelne Teile aus der GmbH raus. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen abgekürzt erklärt.
Klar, natürlich.
Du musst natürlich eine Immobilie finden. Das ist, guck mal, das ist die Magic, ist nicht irgendwie
Kredit.
Das ist alles nicht die Magic. Die Magic Immobilie. Ist, du musst eine gute Immobilie finden, die sich selber trägt, die deine Tilgungs-, deine Annuität trägt, also deine Tilgung und deinen Zins trägt. Darin besteht die Kunst.
Das ist ja schon schwer genug
heute. Das ist, ne? die Kunst. Ja. Das ist das A und O. Alles andere ist Schwachsinn. Das ist also bei der Bank einen guten Kredit zu kriegen.
Aber machen ja auch viele, dass sie noch den Monat nochmal 500 oder 1000 dazu zahlen und
weißt das du, um tilgen zu können. Das ist auch ein Geschäftsmodell. Das machen auch manche ganz bewusst, weil dadurch schreiben die ab. Also ja. Die kaufen Immobilien, die eigentlich zu teuer sind, aber weil die so eine extreme Einnahmen haben, beispielsweise.
Verringern ihre Steuern damit einfach.
Genau, und dann, die denken, ja. Hier, ich habe doch Verlust die ganze Zeit auf der Immobilie.
Ja. Okay, aber im Endeffekt, was du jetzt da sagst, ist, das kann ja auch ein Weg sein für Leute, die nicht zwischenzeitlich Rapstar geworden sind. Du hast ja damit angefangen, man hat ein bisschen was zur Seite gelegt. Du kannst das dann halt hebeln, weil du musst nur vielleicht 10-20% selber reintun, den Rest gibt dir hoffentlich die Bank. Und dann geht es aber nicht darum, eine Immobilie zu kaufen und zu sagen, schön, ich habe jetzt Mieteinnahmen, sondern nach der ersten Immobilie kommt die zweite Immobilie, kommt die dritte Immobilie. Vielleicht ist es mal ein Mehrfamilienhaus, da wohnen gleich 6 Leute drin. Und dann kommt man irgendwann auch auf so Zahlen, wie du mal, also du bleibst konstant dran, du kaufst immer weiter, verkaufst auch Sachen und kommst dann irgendwann auf so Zahlen, wie du die auch mal rausgehauen hast, dass man halt über 100 Immobilien eines Tages hat.
Weit mehr mittlerweile als über 100.
Crazy, Bro.
Bruder, ich will wieder über Hip-Hop reden, Alter.
Warum überhaupt? Das ist doch gerade interessant.
Das, interessant. Das Ding ist halt, ich muss aber auch dazu sagen, ey, du musst dich damit befassen, weil du kannst das nicht einfach so blind kaufen, das ist auch viel Papierkram. Ne? Und ich habe das große Glück, dass ich habe 2 Hausverwalter, also mittlerweile die Anzahl ist zu viel einfach für einen Hausverwalter. Ich habe 2 Hausverwalter und ich muss trotzdem noch mit, sogar teilweise mit der Mutter des Kindes, arbeiten wir noch zu. Also die hilft mir da auch viel und kümmert sich um Termine etc. pipapo.
Aber es du ist, machst die Verwaltung schon mal nicht selbst?
Nein, auf keinen Fall. Ja. Das war auch das Dümmste in meinem Leben, wo ich 1-2 Mal Mietern meine Nummer gegeben habe, wenn ihr das seht. I love you trotzdem. Es ist dumm, das kannst du nicht bringen, Digga. Weil wenn du das machst, Digga, der Wasserhahn tropft.
Ist dann aber
was soll ich machen, um nachts 3 Uhr soll ich den Wasser an jetzt?
Dass die Rechnung aufgeht, ist dann vielleicht noch schwerer, aber dann gehen wir jetzt wahrscheinlich wirklich zu tief in die Immos rein. Aber eine Sache nochmal, die hat mich dabei interessiert, ne? Weil wir waren am Anfang auch dabei, Junge ohne Herz und so und irgendwann wird man zufriedener und bla bla bla. Ab welchem Punkt hast du dich reich gefühlt? Ab welchem Punkt hast, weil das wird ja sicherlich auch zu deiner Zufriedenheit im Leben beigetragen haben. So eine Fan zu haben, eine erfolgreiche Rap-Karriere ist natürlich auch ein unschlagbarer Faktor, aber jetzt einfach so von Kohle, weil. Weißt du, wenn also
finanziell sorglos vielleicht in diesem Fall, dass du weißt, ey, eigentlich für den Rest meines Lebens, so wie es jetzt
aussieht. Ich habe mal so nachgeguckt, ne, der Median des Nettovermögens, also wenn du alle Vermögen Deutschlands nehmen würdest, die Zahl, die genau in der Mitte steht von allen Deutschen, sind gerade mal 26.000 Euro vom Vermögen. Die reichsten 10% haben im Schnitt, wenn man dann das im Durchschnitt guckt, von den reichsten 10% in Deutschland haben im Schnitt 609.000 Euro. Alles noch vergleichsweise überschaubare Zahlen, also wir reden nicht über 12 Millionen oder sowas, aber es ist ja auch voll, also es hat ja sehr viel mit Empfinden zu tun. Hat man es geschafft, wenn man 100.000 hat? Hat man geschafft, wenn man 1 Million hat? Müssen 7 Millionen sein, weil eine Million kriegst du in der Garage für?
Ich habe das nie so empfunden. Ich habe das auch nie aus diesem Antrieb heraus gemacht und ich habe das auch bis heute, wenn du mir so eine Frage stellst, ich kann dir gar nicht beantworten, weil mir geht es nicht um reich sein, mir geht es auch nicht darum, ich habe das gemacht, Digga, weil ich meiner Verantwortung nachgekommen bin, Digga. Ich bin selbstständig, ich mache Rap-Musik und wir alle wissen, wie schnelllebig das ganze Geschäft ist. Und ich habe auch nicht mehr vor, irgendwie in den nächsten 15 Jahren auf der Bühne zu stehen oder so. Ne? Das ist dann irgendwann, der Drops ist dann gelutscht für mich so in ein paar Jahren. Und deswegen dachte ich mir einfach, das wäre eine kluge Alternative, dass ich irgendwann nicht wie ein Penner in der Kneipe sitzen muss und den Leuten dort erzählen muss, ey, ich war mal ein Pirat mit so einem Segelschiff und bin über die Weltmeere gekreuzt und hab alles erobert. So.
Ich war mal cool, ich war Rapstar.
So, das will keiner mehr hören, verpiss dich, man, halt deine Schnauze, das war mal so. Weißt du, ich lebe im Hier und Jetzt. Und ich komme aus einer sehr, 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 was heißt schweren, aber Kindheit, wo nicht so easy war, so finanziell. Meine Eltern kamen hier hin, ich bin ja nicht mal hier geboren, so in dem Land, so weißt du, und die konnten ja nicht mal dieses lateinische Alphabet, was hier in Deutschland geschrieben wird. Das heißt, für uns war wirklich so bei Zero Zero anfangen. Meine Eltern haben nicht mal ein Geschwisterteil hier in Deutschland gehabt. Nicht mal einen Onkel, nicht mal eine Tante, nicht mal eine Cousine, wo man, wenn mal Schwierigkeiten ist, sich so gegenseitig supporten kann oder gar nichts. Und dementsprechend, weißt du, ich wollte das alles nicht mehr für meine Kinder oder für mein Kind irgendwann so haben. Und ob dann meine Kinder damit was Vernünftiges machen oder nicht, so ist dann in ihrer Macht so. Aber im Großen und Ganzen, mich juckt das alles nicht. Aber um ehrlich zu sein, mich juckt das nicht. Ich fahre immer noch ein Auto, das nicht auffällt, so im expliziten Sinne. Ist jetzt kein Billigauto, aber ich bin kein Typ, der...
Aber kein Lambo. Ja.
Ich brauche das nicht.
Kein goldener zumindest.
Nur ein schwarzer.
Schwarzer Lambo. Ich brauche das nicht. Auch bescheiden.
Ich brauche das nicht.
Aber du hättest auch theoretisch den klassischen Rapperweg gehen können. Label, vielleicht noch Klamottenmarke, vielleicht noch...
Ja, das kann man...
Ein Snack oder so, den
ja
man
cool. sich aus dem Tiefkühlregal... Ist ja auch cool, also, ist ja auch geil. In meiner Prime... war das jetzt halt nicht so, dass man jetzt so ein Eistee machen konnte und der deutschlandweit dann gegriffen hat, so weißt du, so vielleicht wäre es dann anders gekommen und ey, Alter, ich setze mich auch nicht hin und sage, das ist die Alternative zu allem, aber ich sage,
das war einfach dein Weg, so.
Wenn ihr Geld habt, Digga, anstatt das auszugeben die ganze Zeit oder irgendwie Scheiße davon zu kaufen, kauft doch mal auch ein, zwei Mehrfamilienhäuser, lasst die verwalten und kümmert euch ab und zu mal drum, weil ich bin noch das beste Beispiel dafür, dass man nicht der erfolgreichste vielleicht in dem Sinne Rapper sein muss, um trotzdem gut aus der Nummer rauszukommen. So, und das will ich auch vielleicht den Jüngeren mitgeben. Orientiert euch nicht an diesen Ketten, orientiert euch nicht an diesen Autos, orientiert euch nicht an diesen Klamotten, gerade an diesen Klamotten, orientiert euch nicht daran. Ich sage euch das wird euch auf die Füße fallen. Ich kenne Leute, die zahlen für eine Jacke 15.000, 20.000 Euro für einen Dreh, für einen Videodreh und diese Jacke landet dann im Kleiderschrank. Warum machst du das, Digga? Kein Mensch interessiert deine Jacke, die du anhast. Aber das wurde uns irgendwann so eingebläut, so eingetrichtert. Ein Rapper hat so und so. Und ey, passt auf, nur damit ich hier nicht wie so ein alter Mann klinge, ne? Wenn das die Jungs machen, die auch massivst Geld verdienen, die heftig Geld verdienen. Ey, Jungs, macht das. Ist cool, wenn ihr euch damit wohlfühlt und ihr euch damit nebenbei auch noch eure Sachen macht. Wer bin ich, dass ich euch dafür verurteile? Aber meine Meinung ist, und dabei bleibe ich halt so, ein Rapper kann auch cool sein, ohne die teuersten Klamotten zu tragen.
Aber kannst du dich ein bisschen nachvollziehen? Vor allen Dingen, wenn man ja aus,
das sind Komplexe.
Mal, schlechten Seiten kommt. Das sind Komplexe.
Dann auf einmal das Geld zu haben und zu sagen, okay, jetzt zeige ich das dem kann 13-Jährigen, sein. Der Annemarie, die mich damals nicht wollte, weil kann ich keine Likes hatte.
Aber ich fühle mich cool. Ich habe mich immer cool genug gefühlt, auch als Person. Nicht, weil ich cooler als andere war. Ja.
Aber seine Charakterstärke. Ja.
So, sollte in erster Linie von innen kommen.
Aber
so,
manchmal fliege ich von Düsseldorf nach Berlin oder von Berlin irgendwo hin, weil ich irgendwie Geschäfte machen muss mit Verlag und so. Und dann kommen mir so Leute entgegen, die von oben bis unten so richtig wie so eine Litfaßsäule aussehen. So. Und die sehen dann auch dieses klassische, so vorurteilsmäßige aus. Operiert, Balenciaga oben, Gucci an den Füßen, Versace als Weste, Tasche am besten auch noch so eine 15.000 Birkin-Bag. So. Wo ich mir denke, du Hurensohn, Alter, wie siehst du überhaupt aus, Alter? So, du siehst aus wie ein Penner, Alter. So, in meinen Augen siehst du aus wie ein Penner. Keiner der Superreichen würde jemals so rumlaufen. Du siehst aus wie ein Penner, weil du Minderwertigkeitskomplex hast. Das klingt so hart, ne? Aber das sieht einfach kacke aus. Das ist ja auch
von vielen der größte Antrieb, um überhaupt so viel Geld zu verdienen.
Das sieht kacke aus. Das sieht ohne Ende kacke aus.
Du hast ja noch Verlag angesprochen. Das war natürlich die zweite schlaue Business-Sache, die du da... Was? Du sprichst wie ein weiser Mann, nicht wie ein alter Mann, wie ein weiser Mann. Ein Verlag hast du dann immer noch gemacht, ne? Hoffen wir, dass ein bisschen Leute wissen, also Verlag ist kein Label. Mhm. Was braucht man eigentlich? Du hast sehr viele, sehr bekannte Leute auch da drin, sehr viele Leute mit sehr erfolgreichen Rap-Karrieren und so. Auch Leute in deinem Alter oder vielleicht auch ältere, keine Ahnung. Also es ist auch nicht nur, dass du ein paar Newcomer da rausgebracht hast. Was ist das, worauf es eigentlich, wenn man Verlagsedition macht, ankommt? Weil du hast ja... Wenn es eine Edition ist, dann gibt es ja so einen großen Verlag da drüber. Mhm. Auf die kannst du wahrscheinlich hoffentlich auch viel von der Arbeit abdribbeln. Also die ganze Rechteverwaltung, gucken, dass man halt seinen Hack bekommt. Was muss man dann können, um eine erfolgreiche Edition zu machen? A&R sein?
Vor allem, wie kriegt man die Leute überzeugt, zum Verlag zu kommen?
Man muss gut sein. Zweitens, man muss charismatisch sein. Aber um die Arbeit einmal zu beschreiben. Es gibt Leute, die wollen gar nicht gearbeitet werden. Die sagen, ey, hör mal zu. Laber mich nicht voll. Ich gehe da hinten hin, hol mir einen Vertrag. Und ich will, dass das der beste Vertrag ist, den jemals der für mich jemals in Frage gekommen wäre. Dann mache ich das für denjenigen. Und hol ihn den besten Vertrag und sag, hier ist dein Geld, mach dein Ding, alles cool, aber ich krieg auch mein Recht. Nicht von dem Geld, das überlasse ich dir, ich gehe da gar nicht dran. Viele machen das, ich mache das nicht. Das ist vielleicht einer meiner Vorteile. Ich gehe nicht an dieses Handgeld, ich nenne das immer so ran. Ich lasse mich ein bisschen prozentual an dem Erfolg quasi beteiligen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ey, ich brauche Songwriter, ich brauche Produzenten, ich brauche Studios. Und da komme ich natürlich gerne ins Spiel und vernetze diese Leute. Ich bin natürlich jetzt auch schon seit 20 Jahren in diesem Game drin. Ich kenne den einen oder anderen Produzenten oder Songwriter, die natürlich auch auf meine Expertise vertrauen, wenn ich denen sage, der Künstler, vertrau mir, gib dem ein Jahr, der hat ein gutes Management, der hat ein gutes Team um sich herum, der wird es schaffen. Ich helfe dem auch sogar dabei. Und ich bringe dann gute Leute zu anderen guten Leuten und vernetze die miteinander, sehe zu, dass die vernünftig ihre Arbeit machen können, dass die gute Sessions miteinander haben. Ich gucke natürlich auch, ob die Persönlichkeiten irgendwo zusammenpassen. Wenn ich jetzt natürlich diesen einen Produzenten habe, der total introvertiert ist und dann kommt aber jetzt ein Rapper dahin, der auch noch introvertiert ist, was soll daraus entstehen? Die reden nicht miteinander im Studio. Ich muss natürlich schon gucken, dass die Charaktere so ein bisschen matchen. So. Und dafür musst du so ein bisschen Menschenleser sein, um diese Arbeit natürlich auch gut machen zu können. Aber das ist jetzt so ein bisschen so das Ding.
Und das machst du dann halt eben auch.
Genau, und natürlich wissen die Leute auch, dass ich zusätzlich zu dieser Arbeit, das bieten auch nicht viele an, also ich mache das dann natürlich geldfrei, also ohne Geld, das ist so eine Zusatzleistung, die können mich mit jedem Scheiß anrufen. Also brauchen die Beratung für einen Vertrag, brauchen die einen Record-Deal, brauchen die irgendwie jemanden, der vielleicht mit der Industrie für die redet. Ich bin ja in der Industrie auch sehr vernetzt und so. Dann mache ich das für diese Leute. Dann brauchen die sich damit nicht rumärgern. Ich bin quasi ein Mann für alle Fälle, aber ich bin kein Manager. Ich habe keinen Bock, Management zu machen. Weil Management ist so, ey, ich habe einen Strafzettel bekommen. Kannst du den verpiss dich, sag den Strafzettel selber, du Wichser. So, ich mache nicht dieses Mädchen.
Du hast auch nicht diese Verantwortung. Du bist so ein Onkel, den man anrufen kann und der vielleicht hilft, aber du bist nicht verantwortlich dafür, jeden Scheiß für mich zu
machen. Aber ich helfe, wenn jemand nett ist, wenn jemand korrekt ist und auch anständig ist, dann würde ich auch bei dieser Sache begleiten. Weil ich, weißt du, für mich ist immer so eine Frage des Aufeinanderzugehens. Wenn jemand irgendwie 25 ist und ich merke, Digga, der hat sein Leben nicht im Griff, weil er gerade seinen Kopf nur in der Kunst hat und der braucht meine Hilfe, helfe ich dem auch. Das ist meine Verantwortung als Hip-Hopper. Das klingt jetzt so Liebhaber-Scheiß-mäßig, aber für mich ist immer noch dieses Each One, Teach One, weil wie viele Jungs, Digga, die heute zu mir kommen und auch mit mir zusammenarbeiten, die sagen mir, ey, ich bin früher mit deiner Mucke aufgewachsen. Und das fühlt sich gut an, wenn das jemand zu dir sagt. Wenn jemand so jünger ist und der gerade voll den Hype hat und der kommt zu dir und du sagst, der sagt, ey, ich bin mit deiner Mucke unter anderem aufgewachsen, du fühlst dich dadurch bestätigt. Dann hast du dein Weg war nicht umsonst. Da ist jetzt ein Typ, der ist jetzt am Drücker, der macht auf seinen Songs 100 Millionen Streams und der hat mal deine Mucke gehört. Das heißt, du hast den auch mal irgendwie eine Inspo gegeben, auch wenn seine Mucke ganz anders klingt. Und das ist einfach schön. Mir macht das Spaß. Mir macht das wirklich Spaß. Mir macht dieses Hip-Hop-Ding nach wie vor Spaß. Und ich kotze auch über viele Sachen, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben, aber im Hip-Hop-Sektor stattfinden. Da bin ich schon so vielleicht dieser alte, hängengebliebene Typ, so, weißt du, weil ich finde einfach das ungerecht, den Hip-Hopern oder den Rappern gegenüber, sich diese Lorbeeren einzuheizen, obwohl diese Leute nicht aus diesem Rap-Sektor kommen. Die kommen nicht mal ansatzweise aus diesem urbanen Sektor, aber die verkleiden sich dann, ziehen sich so an wie und acten wie, aber sind eigentlich im Kern gar nicht. Aber das ist natürlich dann auch so eine Auslegungssache, weißt du, ich meine, wenn die Leute das fressen, ist am Ende auch ein Produkt so.
Fucking aber Hell. Ich finde, an manchen Stellen ist dieser alte Leute-Hate dann auch wieder so gerechtfertigt. Weil zum Beispiel mit dem, was du sagst, ich finde es auch cool, dass heute mehr so die Grenzen sich verwischen. Und heute hast du es nicht mehr so, wie JP vorhin meinte, der eine ist Punk, der andere ist Hip-Hopper, der nächste ist Techno oder so. Aber wenn es komplett nur in Popkultur aufgeht und die Leute auch, weißt du, manchmal hört man auch so, hey, ich will gar nicht auf dieses Rap oder Hip-Hop so festgelegt werden, sondern es ist ja eigentlich Musik und so. Ey, ist alles schön und gut, aber ich fände es auch geil, wenn das, was man so aufgebaut hat über all die Jahre und das, was ist halt diese Kultur, die Leute vor uns 30 Jahre vorher aufgebaut haben und so weiter, wenn es das auch noch 20, 30 Jahre gibt, weißt du?
Ja, aber das ist dieses ganze, auch noch dieses Playlisten-Game. Das hat ja damals mit dem Radio schon angefangen. Deutschland, Radio kriegen so privilegierte Leute. Ein paar privilegierte Rapper dürfen dann ins Radio, das sind dann deren Quotenaffen. So, und der Rest Abschaum, Dreck, Müll, da machen die noch so
verarschen so. Wie das früher so war.
So, und das ist immer noch in Deutschland. Das ist immer noch, Digga, 2024, da musst du dir mal vorstellen, was für Chefredakteure da sitzen, dass die teilweise Rap immer noch so ausgrenzen wollen, obwohl es das erfolgreichste Genre ist von all diesem Kack, der gerade herrscht. Yes. Okay, man könnte sagen, Techno ist auch wieder extrem auf dem Vormarsch, aber um mal auf diesem Rap-Ding zu bleiben, dieses Radio-Ding wird ja schon sehr elitär behandelt. Und irgendwann haben diese Playlisten-Kuratoren auch angefangen, das so elitär zu behandeln. Bruder, es gibt ein Beispiel, da habe ich irgendwann einen von diesen Typen von Spotify eine E-Mail geschrieben, da haben die bei Spotify, hat dieser Typ sich bei Universal beschwert, warum ich den von meinem Account aus quasi eine E-Mail schreibe, um ihn auf ein Thema aufmerksam zu machen, das sollen nur die Key-Account-Manager von den Majors machen dürfen. Ja, nee, Digga, was ist das für eine Scheiße, Digga, so in was für eine. Also dieses Business ist einfach so, es läuft so aus dem Ruder, dass Leute in Positionen Knöpfe drücken können. so elitär so behandeln können. Und dann gibt es aber wiederum in den Playlisten manchmal so Kandidaten, du singst den ganzen Song. Du bist nichts, was Rap, du hast nichts mit Rap zu tun. Du verachtest Rap, du bist aus einem ganz anderen Genre. Platz 8, Deutschrap brandneu. Und du mit 20 Jahren Legacy, Platz 9 hinter dem so gelistet. Ey, Digga, das geht einfach so. Das ist einfach so, das ist einfach unverschämt. Ein Beispiel, ein sehr guter Freund von mir, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so breit treten soll oder ob der das selbst machen will. Der Asche, der kriegt immer beschissene Platzierungen. Er kriegt oft beschissene Platzierungen. Aber Digga, seine Zahlen, seine YouTube-Zahlen, seine Streaming-Zahlen sind gut. Und seine Verkaufzeiten, er geht immer ständig auf 1, 2 oder 3 mit seinen Alben.
Vorhin ist auch Rapper.
So, wer verkauft denn so viele Alben noch, dass er auf 1, 2 oder 3 geht? Mhm. So, und aber sie wollen ihn nicht dort, dass er auch mal die Modus Mio kriegt. Sie wollen ihn auch nicht, dass er mal in New Music Friday reingeht. Weil da sitzen Leute, die der Meinung sind, das passt nicht in die Playlist. Aber wer entscheidet das? Ihr, euer elitärer Kreis, entscheidet das quasi? Irgendwie so, ist aber schwierig zu akzeptieren manchmal.
Glaubst du denn, dass die Leute, die in den Positionen sind, einfach falsch besetzt sind? Weil diese Probleme, die man hier im deutschen Hip-Hop-Kosmos hat, die hast du ja zum Beispiel in Frankreich nicht. Da sitzt der Typ beim Radio, der ist auch aus der Kultur. Der war früher vielleicht Breaker, hat dann diesen Job bekommen, weil aber auch der Radiochef, der nix da, der gar keinen Plan davon hat, weiß, ey, ich habe keinen Plan davon, ich hole jemanden, der Plan hat.
Ja.
Warum, also was war dann das Problem hier in Deutschland?
Großteil davon ist, die ganze Industrie hängt in Berlin fest. Ne? Die ganze Industrie hängt in Berlin fest. Und die entscheiden, was hip ist, die entscheiden, was woke ist, die entscheiden, was auf Partys gespielt wird, was auf Partys läuft. Die connecten mit den Acts dort. Da sitzt dann der Spotify-Typ oder der Apple-Typ oder der Amazon-Typ, sitzt dann abends mit irgendeiner Gruppe, die dann mit dem Bier trinken. Und der Typ, der dann irgendwie aus Neu-Ulm kommt, aber voll der geile Rapper ist, der connected nicht mit diesen Leuten. Es ist nur ein Beispiel. Ich will jetzt auch nicht den Leuten unterstellen, dass da Vetternwirtschaft läuft, aber es gibt schon oft Momente, wo ich mir denke, das ist auf jeden Fall nicht cool. Digga. Und die machen sich dann auch von jeglicher Kritik frei. Ich habe noch nie einen gehört, der gedacht hat, ja, wir können da mal, wir geloben Besserung oder wie, ey, das war scheiße. Im Gegenteil, so manchmal tauchst du einfach nicht auf in der Playlist. Nicht jetzt ich. Ich habe viele Künstler begleitet, viele Künstler betreut, die kranke Zahlen haben. Auf einmal bist du nicht drin. Ja, warum bin ich denn heute nicht drin? Ja, ist untergegangen im Stress. Ja, okay, könnt ihr nachbitschen? Nee, das geht erst in 48 Stunden. Hä? Wo bin ich denn hier?
Ich frage mich halt, was man halt besser machen kann, weil wir als Medium haben ja auch, werden ja auch oft mit sowas konfrontiert, vor allem, wenn es jetzt um Sachen
wie Awards geht oder sowas. Weißt du, was das Problem ist von all euch Leuten, von hiphop.de bis 16 Bars bis rap.de gibt es ja nicht mehr, aber dieses, was das Problem ist, und das ist kein Problem, das jetzt irgendwie euch schwächer macht oder so, aber das Ding ist, ihr seid in einer Rolle gefangen. Ich kriege das oft mit bei der Industrie. Ihr müsst irgendwie so eine gewisse Neutralität wahren. Aber eigentlich seid ihr, meiner Meinung nach, in einer Position, ihr seid Hip-Hop, ihr seid Meinungsmacher. Ihr müsst euch positionieren und sagen, ey, das läuft nicht richtig, das ist falsch, das ist nicht cool, das ist den Hip-Hop, den Herz gegenüber falsch und wir als Medium distanzieren uns von so einer Vorgehensweise. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, du hast alle eine, ihr habt alle eine persönliche Meinung. Du hast auch bestimmt, einen persönlichen Rapper, der nicht sein persönlicher Lieblingsrapper ist oder umgekehrt. Toxic hat eine Lieblingsrapperin, die du total kacke findest. Aber als Beispiel, wenn ihr euch dazu positionieren würdet oder eure Meinung dazu sagen würdet in der Öffentlichkeit und dann könnt ihr das so einen Beigeschmack kriegen, dass man euch unterstellt, ihr seid nicht journalistisch neutral.
Genau, weil dann ist ja wieder emotional und dann wird ja wieder auch eine Vetternwirtschaft draus, weil wenn das ich jetzt nur meinen Rapper, den ich geil finde, in eine Hip-Hop-Day-Story packe, dann sind 100.000
andere. In der Deutschrap-Szene tatsächlich etwas schwierig, das auseinanderzukriegen, dass du vielleicht Nachrichten machen kannst, die objektiv sind und trotzdem zwischendurch ein Ding haben kannst, wo in einer Sendung JP seine Meinung hat, aber es ist JPs Meinung, es ist schnell gleich das ganze Magazin und dann, was weiß ich, wenn er jetzt sagen will, oder ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich feiere UFO oder ich feiere Haftbefehl. Alle, die Stress mit UFO oder Haftbefehl haben, würden dann nach jeder News anders lesen. Weißt du, der macht Politik, jetzt will der mich dissen und keine Ahnung. Und ich weiß nicht mal, wo. So, das hat man natürlich andauernd, weil die Leute das nicht auseinanderkriegen.
Oder wenn wir so Awards machen zum Beispiel, ne, dann hast du halt ein Kontingent an Leuten, die halt nur nominiert werden
ich können. Ich ficke eure Awards. Awards.
Und dann gibt es so Leute, die hat man da vielleicht auch vorher ohne das böse zu meinen, ne? Aber wie willst du das richtig?
Scheiße auf diese
Awards. Aber ich glaube, du darfst dieses Thema Awards immer nur reinbringen bei Leuten, die gerade frisch gewonnen haben. Das ist immer die Rechtsseite.
Aber ich finde ja dieses Gespräch geil. Wie kann man es aber dann besser machen im besten Fall? Weil du kannst ja nicht alles auf dem Schirm.
Ich gebe die ein. Hört auf damit.
Aber wenn du jetzt bist jetzt auf einmal Chef von hiphop.de und wir sagen jetzt, ey, Fahrt, wir machen hier jedes Jahr diese Hip-Hop-Awards. Wir haben
Kündigung,
das jetzt
alle so Kündigung. Gemacht. Ich mache den Laden.
Also willst du sagen, Awards gar keine Scheiße? Awards mehr?
Nein, das Ding ist, guck mal, ein Award, ich muss ehrlich sein, ich habe mich jetzt nicht so extrem damit befasst. Ich habe nur ab und zu mal geguckt, wer gewonnen hat. Und da habe ich mich gefragt, warum hat er jetzt gewonnen? Was hat er gemacht? Aber laufen eure Awards über redaktionelle Abstimmung oder
eine
über
Jury? Es gibt ein Publikumsvoting, das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte ist eine Jury mit,
ja. Wer war alles drin? Ja, so oder so, ich meine, egal was für ein Kriterium du jetzt da aufstellen würdest, wie das gemessen wird, ich glaube, da wird immer einer kommen und sagen, das aber safe, nicht so richtig. Ja, ja. Von daher, egal,
ist ja normal.
Ist es nur meine Meinung, ich war auch nie ein Typ, der Wert auf so Awards gelegt hat, ihr habt mir auch nie Zeit meines Lebens einen gegeben. Vielleicht könnt, vielleicht könnt ihr mir den mal irgendwann als der reichste Rapper das geben.
Das wäre mal ganz nett. Der Immo Award.
Der was?
Der Immo Award.
Der Immo Award.
Ja, schlag dich vor.
Jedes Jahr geht er dann auf
die 21. Kategorie.
So, Macher des Jahres wird Sinn machen bei so einem
Fall. Macher, Macher.
So ein Macher. Mindestens
ein
Macher.
Nee, ich will da gar nicht rein.
Ich feiere immer, wie wir es früher geschafft haben bei Leuten auch, dass die am Anfang der Karriere, wie weiß nicht, Haftbefehl oder so, auch schon mal Newcomer des Jahres waren. Ja. Aber was, ich weiß auch nicht, was da eigentlich los war. 2005, 2006, als du angefangen hast. Warum?
Da war doch
Hip-Hop. Gab's da schon eine Award?
Ja.
Da weißt du, wie da Hip-Hop, also ich bitte dich, da war doch
Hip-Hop. Da hab ich ja angefangen, da war ich Praktikant.
Du warst einer der ersten und wenigen, die mich so mit auf Augenhöhe so gesehen haben und auch gedacht haben, ey, das ist auch ein Rap. Wow, ich will jetzt gar nicht wieder hier anfangen. Die Leute früher, Digga. Wenn ich mit zwei, drei Kennex irgendwo hingekommen bin, Digga, dann war doch schon direkt so, boah, Alter, Abturn. Deutschrap wie heute, das war nicht so. Ey, ich erinnere mich direkt, was die teilweise in Foren geschrieben haben, bei MC. Da standen teilweise so Kommentare, wie das so ein Kanackendrecksrap. Digga, was für ein Kanackendrecksrap, Digga. Rap kommt von Kanacken, egal ob die jetzt schwarz waren, ob die gelb waren, aber das, ihr Weißen, also nicht ihr Weißen, aber Weiße haben Hip-Hop nicht erfunden, Digga. Ja, nur in Deutschland gab es mal dieses Denken, weil hier halt einfach diese gute Mittelschicht gab, so, die diese ersten waren, die dieses Rap-Ding so ein bisschen kommerzieller betrieben haben, aber es gab ja auch so wie Kartell und so, eigentlich auch schon immer Kennex, die das gemacht haben. Aber Kennex haben sich irgendwann auf dieses B-Boy-Ding konzentriert.
Es gab auch in dieser alten Jam-mäßigen Hip-Hop-Szene, die noch vor Gangster und Straßenrap war, da hatten ja auch genügend Menschen Migrationshintergrund, da wurde aber auch nicht so großartig drauf geguckt. Und wenn dann Straßenrapper rauskamen, die auch noch ein bisschen aggressiver und sowas waren, das hat natürlich immer mit reingespielt.
Ja.
Oder? Mhm. Also dieser, ob du einen Migrationshintergrund hast, war immer mit ein Faktor davon. Und ich weiß noch, als ihr angefangen habt, so die ganze Generation, auch hier gerade im Westen, da war ja noch so das Thema, ach krass, jetzt hat man plötzlich so Kennex, die machen so Straßenrap in irgendeiner Art und Weise, aber die haben sogar gute Technik. Ja. Das war ja das, wenn man da früher so...
Ich war jetzt gar nicht so auf arrogant, aber wenn du jetzt nur von den Skills ausgehst, ich habe die alle gefickt. Also da gab es gar keinen, der so krass war zu dem. Also wirklich, das klingt arrogant.
Von denen, die vorher waren, meinst du?
Ja, diese ganze Garde, die das nicht akzeptieren konnte, dass jetzt so neue Leute kommen und die haben ja noch so... Was haben die denn gerappt, Digga? Was haben die denn für Text, Digga? Geiles Beispiel. Leute sagen immer so, ja, die neue Generation, jetzt ich rede nicht von mir, ich rede von der neuen Wave, die machen nicht mehr dieses Storytelling. Digga, letztes Mal, ich laufe so und ich höre mir von diesem Bobby Van Damme diesen Song an, Elend. Digga, er singt einen ganzen Song auf Storytelling-Basis. Dass irgendeine Mutter irgendwie in so einer schwierigen Situation aufgewachsen ist, irgendwie sich voll verjunkt, dadurch ihr Kind verliert ans Jugendamt und dieser Junge irgendwann auch älter wird und selber zum Junkie wird. Also, dass man diesen Kreislauf nicht durchbrochen hat. Digga, mad Props für diesen Song, Digga. Nice. Das ist ein Typ, Alter, der zu dieser neuen Generation
von
angehört.
Von Icon, ne?
Ich weiß nicht, ich glaube,
das ist bei Farid
gesagt. Hat ihn gesagt. Dass so einer hingeht, Alter, und so einen Storyteller macht, Digga, mit so geilen Melodien und geile Hook, Digga. Geil, einfach geil, Digga. Und da müssen die Leute sich offen für machen, weil sonst, warum sollten ältere Leute das nicht pushen oder nicht geil finden? Ich habe das gehört, ich fand das Hammer, Digga. Das war geil, das war Rap. Für mich gibt es auch im Rap, in Hip-Hop kein Alter. Für mich ist Rap und Hip-Hop, ich bin froh, dass ich da reingeraten bin, weil sonst wäre ich irgendein Typ, Digga, jetzt, das klingt so abwertend, aber so meine ich das nicht, der so sein Otto-Normal-Leben geführt hätte und jetzt schon in meinem Alter eigentlich schon halb tot ist, so. Ja, und noch darauf wartet, dass er am Samstag mit so einer Bierkanne im Stadion steht.
So. Wo auch nichts gegenspricht.
Aber wenn das der Lebensmittelpunkt, wenn das der Mittelpunkt deines Lebens wird, weil du keinen anderen Faktor mehr in deinem Leben hast, weil du, das klingt hart, das klingt abwertend, so meine ich das nicht. Aber guck mal, wenn du von montags bis freitags irgendwo im Betrieb, in der Schichtarbeit arbeitest, dann hast du nicht viel Spaß noch unter der Woche.
Dir ging es ja schon in der Ausbildung auf den Sack oder kurz danach, ne, wo du das abgebrochen hast und dann alles auf Rap gesetzt hast.
Ja, ich bin der Hänger, ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, auch abgeschlossen wegen meinen Eltern so. Ey, Digga, ich dachte mir immer, was mache ich hier morgens um 6 Uhr so? 6 Uhr, die Geräusche von der Maschine haben mich umgebracht und dann stand ich da bis 15, 16 Uhr.
Was hast du gemacht für eine Ausbildung?
Zerspannungsmechaniker.
Was passiert
da? Du stehst einfach an der Maschine und drehst so Metallteile. Voll die scheiß stumpfe Arbeit. Also in der Ausbildung macht es noch Spaß, weil es dann so konventionell noch ist, so teilmaschinell, aber später, wenn du ausgelernt bist, stehst du vor einer Maschine, gibst so ein Programm ein, drückst auf so einen Knopf und dann wartest du da so. Das machst du dann 47 Jahre lang.
Aber das muss man halt überlegen, bei dem Typ, bei allem, was du heute erzählt hast, bei dem ganzen, weißt du, also was für ein verschenktes Leben es gewesen wäre, wenn du einfach an dieser Maschine stehen geblieben wärst.
Ja, und ich schwöre dir, an dem Tag, wo ich meinen Vater angerufen habe auf Nachtschicht und gesagt habe, Papa, ich fahre jetzt nach Hause, bitte, sei nicht sauer, schlag mich nicht gleich kaputt, wenn ich nach Hause komme, da war ich schon ausgelernt, aber auch noch bei meinen Eltern gelebt, so war ich so Anfang 20 und dann dachte mein Vater, ey, wenn du dich dazu entschieden hast, komm nach Hause, ich schwöre, ob ihr glaubt oder nicht, ne, ich habe auf dem Rückweg, auf dem Rückweg habe ich von Freeway und Petey Craig Flipside gehört und voll laut aufgedeckt und ich so, ich schaffe es, ich gehe da nicht wieder hin, ich schaffe es, ich werde es schaffen. Und das, ey, Digga, das hat mir so einen Push gegeben. Ich habe das Universum angeschrien in dieser Nacht.
Aber das ist halt auch gekommen, ne?
Fenster zum Getroffen.
Du hast dem Simon, glaube ich, gesagt, dass du irgendwie vor 8 Jahren oder so einen Punkt gab, wo du das Gefühl hattest, ich bin jetzt zufrieden in meinem Leben, ich bin jetzt glücklich oder so. Was war vor 8 Jahren, was dazu geführt hat?
Ich habe mit vielen Sachen abgeschlossen, die dann vor diesen Jahren waren. So, ich trinke keinen Alkohol mehr. Es gibt ganz selten mal einen Anlass, wo ich vielleicht mit anstoße. Aber für alle Beteiligten ist einfach besser, wenn Vater nicht trinkt. Und das habe ich aber jahrelang permanent ausgeblendet und habe es trotzdem gemacht. Ich bin ein ganz schlechter Trinker, aber ich bin auch ein wilder Trinker.
Wie soll ich mir das zu Herzen nehmen?
Ey, Digga, ja, ich kann dir jedem nur sagen, Alkohol ist Maximum unterschätzt. Maximum. Alkohol ist der Teufel, Bruder. Und ich werde auch zum Teufel, wenn ich trinke. Deswegen, damit habe ich aufgehört.
Du gerätst an den Schlägereien und solche Geschichten.
Ja, unter anderem so. Weißt du, ich war ja auch immer, ich hatte dieses Potenzial, gewaltbereit zu sein. Ich war nicht gewalttätig, aber ich war gewaltbereit. Und wenn ich nur einen Funken, ich bin so ein empathischer Typ, von Aggression wahrgenommen habe, habe ich diesen Typen gepiekst, so lange, bis er das wollte oder die Gruppe. Ich habe verteilt, kassiert, so ein Bullshit, Digga. Das braucht kein Mensch in seinem Leben. Aber wenn du das regelmäßig hast, dann ist es auch, ich war wie so ein Hooligan, Alter, wirklich so ein Geisteskranker.
Aber es ist ja auch irgendwo ein Ventil. Wenn du die ganze Zeit an der Maschine stehst und nicht am Wochenende hauen gehst, dann hast du dann wieder die Balance.
Irgendwelche vielleicht. Gründe gibt es immer dafür, dass man das
macht. Aber wie gesagt, ich kann nur jedem abraten, sich zu wemsen und zu schlägern, weil ich hatte auch einfach dann vielleicht wirklich viel Glück im Leben. Digga, mir wurde auch schon hart ins Gesicht getreten, als ich am Boden lag, richtig von unten nach oben. Digga, hatte ich solche schwarzen Augen, weil ich einfach wehrlos in dem Moment war, weil irgendwelche Typen auf mir drauf saßen und dann hat der andere Anlauf genommen. Also da kann auch mal ganz schnell was schief gehen. Dann kann auch mal einfach so ein Knochen dir ins Gehirn oder ins Gesicht.
Auch in beide Richtungen. Du kannst aus Versehen jemanden totschlagen.
Du kannst auch jemanden mit einer Bombe, der fällt falsch, dann war es das. Dann ist dein Leben ruiniert. Ja. Du wirst nie wieder glücklich.
Und seins,
Aber ich will jetzt hier nicht auch alter Mann machen und sagen, ey, hört auf mich. Geht lieber in den Kampfsport vor einer
Lage. Ich muss sagen, wenn es in so einem sportlichen Rahmen ist, dann lernst du
das. Dann bist du Profi, dann bist du halt Profi, aber wenn du kein Profi bist.
Ja, dein Kollege PA, mit dem du auch bald jetzt einen Podcast droppst, hast du eben off-cam gesagt.
Dürfen wir das sagen?
Ja.
Gibt es da schon Details zu? Habt ihr schon Namen oder ähnliches?
Wir streiten uns noch um Namen. Wir haben schon die erste Pilotfolge, weiß ich gar nicht, ob ich das verraten darf. Ich sag mal was anderes. Wir haben 3 eventuelle Namen. Aber ich finde mittlerweile den dritten am lustigsten. Am Anfang waren wir bei Smarty und Butterflies. Dann waren wir bei Made in Germany, weil Palm und ich sind made in Germany, auch wenn ich vielleicht nicht hier geboren bin, aber all meine Sachen, meine Ideen, meine Liebe, mein Leben,
alles ist erst
made in Germany. Das fanden wir auch ganz geil. Und über die Themen, über die wir reden wollen, ist eigentlich auch alles made in Germany. Vielleicht gibt es mal hier und da was aus Übersee, aber jetzt, da liegt nicht unser Fokus drauf.
Aber da könnte so eine Ähnlichkeit dann vielleicht entstehen.
Ja.
Es gibt ja, wie heißt die, von dieses Scheiern das hier und so, die heißen.
Ach so, ja, die Deutschen, also die halt Deutschen, da habe ich auch gerade dran gedacht, ja, das könnte ein bisschen eine Verbindung erzeugen. So.
Der dritte ist der lustigste von allen, weil wir halt nicht wussten, was wir machen sollen. Haben der Palm irgendwann das so reingeschmissen. Ich fand es mittlerweile immer besser. Nur Gott weiß, wie dieser Podcast heißt.
Das ist er, glaube ich, auch. Der catcht mich direkt.
Nur Gott weiß, wie dieser Podcast heißt.
Würde ich einfach aus Interesse schon draufklicken. So. Wie kommt man auf sowas? Wer sind diese zwei
Leute? Was werdet ihr machen? Was bekommen wir von?
Ja, ich werde natürlich, wie man mich kennt, viele Leute durch den Kakao ziehen, beleidigen aufs Schärfste.
Korrekt.
Damit mich natürlich auch weiter im Pluspunkt in diversen Städten Deutschlands sammeln. Das ist natürlich noch Anliegen von mir und sonst werden wir echt uns, weil guck mal, der Palm und ich, wir uns verbindet schon eine lange Kollegialität, Freundschaft so, mit Höhen und Tiefen sind wir jetzt seit 20 Jahren befreundet so und wir telefonieren wirklich regelmäßig, also das ist nicht so irgendwie so ein aufgesetztes Rapper-Ding, wir haben halt wirklich eine Freundschaft so und wir teilen uns private Sachen mit und da sind so viele geile Gespräche bei gewesen, wo wir mittlerweile denken, ey, das ist verschenktes Potenzial gewesen. Das ist in dem Zeitalter, in dem wir leben, viele Leute wollen sowas wissen, die wollen das auch hören. Und es geht ja auch nicht nur um uns, es geht ja auch um Rapper XY oder um Gossip und so. Das ist ja nicht so etwas, das an uns spurlos vorbeigeht. Ich befasse mich auch mit Gossip so. Ich bin jetzt kein Sommerhausgucker oder hier Märchenprinz, ich weiß nicht, wie diese ganze Scheiße heißt. Aber so dieser Scheiß, der in meinem Kosmos abgeht oder der bei Palm abgeht, so ist schon interessant vielleicht für den einen oder anderen.
Mhm. weil du gerade meintest, ihr seid schon so lange befreundet, habt viel miteinander zu tun. Und ihr arbeitet in verschiedenen Sachen zusammen. Hast du auch eine Rolle oder welche Rolle hast du bei seinem Label, bei Life is Pain auch gespielt oder spielst du heute noch?
Heute eher eine untergeordnete Rolle. Ab und zu quatschen wir mal ein bisschen, aber ich habe jahrelang mit Palm zusammen. Er hat natürlich die Akquise gemacht, was CEO betrifft, was Signings betrifft und so. Aber ich habe mich schon mit der Industrie auseinandergesetzt. Ich glaube, das ging gut vier, fünf Jahre.
Warst du so Label-Manager oder wie
nennt man das? So in der Art, so könnte man das nennen. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt der eine kommt und sagt, aber hast du auch diese eine Tätigkeit gemacht oder hast du auch diese eine?
Whatever.
Ja. So, aber im Großen und Ganzen habe ich mich mit der Industrie auseinandergesetzt und habe dieses Ding
also
so.
Also eher das Künstlerische und du so den Business-Part.
Genau. Krass. Habe ich so ein bisschen, so ein bisschen durfte ich, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, da hatte ich großes Glück, dass der Palm auf meine Skills vertraut hat und mir diese Möglichkeit gegeben hat, weil als wir angefangen haben, war ja Life is Pain ein kleines, nettes, potenziell starkes Label. Jetzt ist Life is Pain eins der größten Deutschrap-Labels, die
es gibt. Unglaubliche Erfolgsgeschichte auf jeden Fall.
Krank. Ja. Und Palm hat nicht vor, glaube ich, aufzuhören. Also ich glaube, da kann der ein oder andere noch sich auf was gefasst machen.
Die ganzen Artists zu finden, die dann da auch erfolgreich wurden, da würdest du sagen, das ist sein Hack, das hat er gemacht, aber du hast halt ihm den Rücken freigehalten und den Business-Teil dahinter so gemacht.
Genau, ich habe die Industrie in Schach gehalten, ich habe Verhandlungen geführt, ich habe was habe ich gemacht? Ich habe mit Leuten geredet für Platzierungen, für Kampagnen, was auch immer, alles, ganzen Bullshit, der dazugehört. Ne? Also ich habe ihnen den Rücken freigehalten, wenn es um sowas ging. Aber nichtsdestotrotz, das Kreative kam natürlich schon von ihm so. Ne? Ich habe mich da nicht eingemischt, war mir dann auch ein bisschen too much, weil ich dachte mir, ey, wenn ich jetzt hier noch auch irgendwie meine Interessen vertrete, so, das macht ja keinen Sinn, das muss er verantworten, er muss die Künstler finden, er muss sagen, das ist my man oder my girl und mit der will ich arbeiten oder mit dem will ich arbeiten und dementsprechend hat er das auch durchgezogen und seine Quote spricht für sich, Da sind kranke Acts bei und gute Aufbauarbeit. Palm hat ein gutes Gespür dafür, wann welches Single passen könnte und so. Also mir hat das auch Spaß gemacht und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir das vielleicht wiederholen und dass ich dann wieder mit an Bord bin und das mache. Aber wie gesagt, ich habe auch selber viele Geschäfte, die ich betreibe, Businesses, die ich mache. Und dementsprechend wurde ich dann vielleicht auch wäre ich der Sache nicht mehr gerecht geworden und ich war dann der Meinung, vielleicht braucht Palm jemanden, der sich noch mehr darum kümmert, wenn das immer weiter wächst. Und so kam das dann, dass wir gedacht haben, ey, lass uns das erstmal hier ein bisschen pausieren. Aber natürlich bin ich Palm trotzdem immer verbunden. Also wenn jetzt darum geht, ey, ich habe eine Frage oder es geht wieder um irgendwas, bin ich sofort am Start. War auch vor kurzem der Fall so, dass ich dann auch wieder mal so einen Monat, zwei Monate einfach so mitgemacht habe, so, weil es einfach auch Spaß macht. Mir macht es auch Spaß und der Palm weiß das auch. Aber es ist halt bei meiner Kapazität auch als Papa nicht immer so zum Vorteil, gut, wenn ich überall auf jeder Hochzeit mittanzen will.
Na klar.
Ich bin Fulltime-Daddy. Ja. Das wollte ich nochmal erwähnt haben.
Ja, Mann. Er jetzt ja auch.
Neuerdings. Scheiße, wir reden über Verlage, Immobilien. Geil, Bro. Mein größter Flex ist, ich bin jeden Tag mit meiner Tochter.
Ja, Mann, das ist schön.
Im Schwimmbad, die gucken mich schon immer so an, die sagen so, da kommt wieder der Arbeitslose. Also jedes Mal kommt der jeden Mittag um 12 Uhr mit seiner Tochter. Du hast schon voll gepackt, ey. So, aber ist mir
muss einfach zwischendurch nur einen raus. Und so 1,3 Millionen, ja, kaufe ich. Und dann
komm, kannst mal, du weiter schwimmen.
Ne, aber das macht mir ungemein Spaß, meine Tochter aufwachsen zu sehen. Das will ich auch mal hier so erwähnt haben. Und,
das ist halt auch ungemeiner Luxus.
Das ist der Shit, Digga. Cool. Dafür bin ich so dankbar. Wenn wir mal wieder in die Brücke schlagen könnten zu dem Zeitpunkt, hast du gemerkt, du bist wohlhabend oder dieser, das kam es nie im Leben. Aber als ich gemerkt habe, ich kann mir die Zeit nehmen, meine Tochter vom Kindergarten um 11 Uhr abzuholen oder von wo auch immer abzuholen und mit ihr einfach Sachen zu machen, die nicht böse gemeint, ein normal arbeitender Vater, der halt im Betrieb oder selbstständig ist und arbeiten muss die ganze Zeit, nicht machen kann.
Safe.
Da habe ich gemerkt, das ist der Shit, Digga.
Ja. Weil du auch schlau bist und zum Beispiel mit den Immobilien, vorhin, ne, du hast zwei Verwaltungen, die machen die Verwaltung für dich. Du möchtest nicht das Management machen, du machst nicht, einer von euch meinte vorhin, du hättest ja auch den normalen Weg, wäre Label, du hast vier Leute, volle Verantwortung für die, hast du auch nicht gemacht, stattdessen hast du Spinne gemacht.
Ne, ja, also mach mal ein Label, also jetzt dann mal wieder, um auf das Thema zu kommen. Der Palm,
ey, ist ja zeitaufwendig ohne Scheiße.
Wer will ein Label machen? Ich schwöre, bring mir eine Million, ich meine es ernst, wirklich, es ist keine Lüge, bring mir eine Million und sag, hier sind vier Acts, arbeite die für ein Jahr. Ich sage dir nein, Digga. Ich sage dir, weißt du was, die Million mache ich auch anders.
Ja, okay, bei dir, aber wenn ich jetzt 100 bringe oder 10 Millionen? 10 Millionen?
dann würde ich es überlegen vielleicht. Aber selbst da würde ich sagen, Dicker, wie viel will ich denn fressen? Wie viel will ich denn fressen, dass die 10 Minuten das wert sind?
Wie war das denn?
Ich will jetzt gar nicht arrogant klingen, aber wenn du aus dem Sektor Immobilien kommst, sind 10 Minuten natürlich immer noch viel Geld. Aber es ist nicht so, dass ich Saltos vom Tisch mache und sage, das habe ich noch nie gehört. Ja. Es klingt ein bisschen anmaßend, aber natürlich würde ich wahrscheinlich auch weich werden. Ich würde auch weich werden. Ne? Das ist, ich will jetzt gar nicht in Frage stellen. Nichtsdestotrotz, Bros, ist es nicht wert, den ganzen Tag am Telefon zu hängen. Den ganzen Tag. Du kommst nach Hause, deine Frau, dein Kind redet mit dir und du bist so halb da, halb nicht da. So.
Voll.
Was hast du? Was ist das? Was ist das für ein Geld, Digga? Scheiß auf dieses Geld. Natürlich, wenn du total broke bist, musst du manchmal Scheiße fressen und hustlen. So, ne? Das ist keine Frage. Aber irgendwann ist der Hustle auch hoffentlich dann...
Hat sich gelohnt und dann so. Kannst du ein bisschen freier...
Aber man soll nie so anmaßend sein. Man soll nie sagen... Ich hab's geschafft, ich bin voll der Macher, ich bin voll der Typ. Hey, guck mal, ich muss nicht mehr arbeiten gehen. Nein, ich muss auch arbeiten. Aber ich kann es mir halt so ein bisschen anders strukturieren. Ich kann es mir so einteilen. Ich kann beispielsweise, wenn einer, der morgens aufstehen muss und abends hundemüde ist, um 9 Uhr, kann ich anfangen zu arbeiten. Ich klappe dann meinen Laptop auf, arbeite meine E-Mails ab, dies, das, bis 12 Uhr. Nebenbei läuft Snowfall. Solche Sachen halt. So, weißt du,
das ich glaube, wenn du die Palms-Rolle hast dagegen, ne, und du bist Wahnsinn. Halt der Labelchef
Endstufe.
Und Yakari macht seine Promo so, wie Yakari seine Promo macht, dann hat PA wahrscheinlich mehr Stress, als wenn du der Label-Manager im Hintergrund bist. Warst du da vielleicht schon gar nicht mehr?
Nee.
Also nee. Halt. Ne. Wohl, ja. Yakaris Promoplan hättest doch du geschrieben haben können. Du hast früher, als du angefangen hast, auch gerne ein bisschen geschossen.
Gerne.
Das hat Spaß gemacht.
Also, ja, ne,
das,
ja.
Man hat es gemerkt.
Ich war ein bisschen so aber noch auf so einem humorvolleren, sportlicheren Level
ja,
vielleicht.
Ja, ich habe aber auch nie jemanden jetzt so explizit, ich war ja nie der Typ, der so explizit gesagt, du Hurensohn oder du Nuppensohn oder ich fick deine Mutter. Das habe ich mal vielleicht in so einem Battles gemacht, so, weißt du, aber dann war auch das so in,
war klar, worum es geht.
Worum es geht, so, das ist so ein sportlicher Schlagabtausch, aber jetzt, wenn einer so irgendwie das Gefühl hatte, der Fahrt disst mich so, dann ist es halt lustig gemeint, so, weißt du, und da musst du halt auch mit leben, wenn du in der Öffentlichkeit bist und wenn, gerade wenn du erfolgreich bist, dann musst du dir auch mal vielleicht einen Witz gefallen lassen. Ich meine, Juju ist eine krasse Rapperin.
Hast du auch gedisst?
Ja, aber ich feiere.
Ebenso wie Bad Moms Jay.
Ja, aber das hat, pass auf, guck mal, das Ding daran ist, man verbindet das ja immer mit so, ja, als ob ich zu Hause sitze und denke, boah, ich hasse die. Ja, ich finde das voll cool, was die machen. Ich finde das geil, so, also nicht jetzt, dass das meine Mucke ist, aber ich finde es cool, dass da Mädchen oder Girls, Frauen sind, die erfolgreich sind, die ihr Ding machen, die
sehr gut sind.
Selbstständig sind, die sehr gut sind in dem, was sie machen.
Ja, safe.
Aber wenn ich dann so eine lustige Line mache wie, beim letzten Deal shoppte ich beim Juwelier, denn mein Vorschuss war so groß wie Jujus Stirn. Also, oder mein Vorschuss war so riesig wie Jujus Stirn. Dann ist das halt ein Witz. Dann ist das ein Witz. Und der ist auch vielleicht.
Hat die ja nicht mal zurückgedisst?
Nein, spannend. Natürlich macht sie es nicht.
Soll die machen.
Von ihr kommt. Ich glaube nicht, dass sie auf den Mund gefallen ist.
Wir waren.
Natürlich nicht. Man ist auch Mucke. Eine coole Rapperin.
Kann auch sein, dass sie dich klatscht, wenn ihr euch trifft.
Das kann auch sein. Und davon wäre mehr Angst, als dass sie mich ist, dass die kommt und mir direkt so ein Ding zieht. Nein, Digga, guck mal, sie hat doch auch ihren maximalen Erfolg. Sie macht da mit, wie heißt der Henning May, machen sie riesengroße Songs. Oder in ihrer Welt muss das gar nicht stattfinden, was ich da mache. Weil sie, aber das, was ich mache, ist meine DNA. Das ist meine Rap-DNA, meine Legacy, meine, ich disse mal hier so ein bisschen sportlich pieksen, dies, das. Und die
so
sind
50.
Halt, ja, und die machen halt so ein bisschen ihre Hits, die machen ihre coolen Songs und auch gute Songs und so. Ist alles schön und gut. Die muss jetzt nicht zwangsläufig einem Pfad antworten. Das muss sie nicht. Also im Sinne von, das hat sie auch, ich sag das ganz offen und ehrlich, das hat sie auch gar nicht nötig. Warum soll sie das machen? Warum soll sie sich diese Schlammschlacht mit mir liefern? So ist einfach nur eine Punchline, Digga. Entspann dich. Nimm das nicht so ernst. Wenn du es zu ernst nimmst, dann mach was. Dann, ja. Juju, bitte hau mich nur nicht. Ich kann mir vorstellen, die nimmt so eine Bierflasche. Paff, du Hurensohn, zieh mir so auf den Kopf,
Digga. Ja. Ich würde ihr auch zutrauen, dass sie sich auch auf so ein Battle einlassen könnte ja, und dass das spannend und
gut ist. Die ist auch Berlinerin.
Berlin. Ja. Berliner was heißt das, dass sie Berliner? Also Berliner sind deine Götter, oder was?
Berliner nein,
das
Schnauze. Weiß
ich nicht, aber redest du über Berliner? Also Berliner. Oh mein Gott, ja, mach's doch Berliner!
Nein, aber die sind nicht auf den Mund gefallen, das meine ich so.
Ja, kein Rapper sollte auf den Mund gefallen sein, im besten Fall. Im besten Fall sollte kein Rapper irgendwie dem anderen Rapper Schiss haben. Und die Competition zu suchen ist ja okay.
Ich meine jetzt nicht mal wegen Schiss oder so, sondern generell.
Es gibt jetzt in Berliner sagen, hat er gesagt.
Wenn jetzt einer
Gott, ich habe Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast. Meine Gänsehaut hat Gänsevorhaut bekommen.
Hast du bei dem Gladbecker auf jeden Fall einen wunden Punkt.
Ich weiß, aber es gibt so Leute, die bringen einen Spruch und dann gibt es so, ich ignoriere das jetzt, scheiß drauf. Und
nein,
die haben Bock darauf.
Ja, aber okay. Jetzt weißt du, ein Beispiel. Ich hätte jetzt auch sagen können, was weiß ich, auf wen reite ich denn noch rum? Hier, ich habe auf diesen
gleichen. Ich habe eine Liste dabei. Was interessiert Sierra Kid, Young Horn, Curse, Flair, Nura, Batman, Jay, Bushido, UFO.
Ja, UFO, das war auch eine lange Geschichte, ne? Aber mit UFO habe ich alles geklärt.
Der aber da hat man auch gesehen, dass es sportlich war, oder? Hast du da nicht auch mal dich entschuldigt und was zurückgenommen?
Genau, weil das so irgendwie in einem falschen Kontext bei ihm ankam und der auch da so einen persönlichen Hintergrund hatte, den er mir auch, nachdem er aufgehört hat, rumzuschreien, vernünftig dargelegt hat, hat er mir dann auch vernünftig dargelegt und dann habe ich auch gesagt, Digga, das ist nicht mein Stil, ich wollte nicht, dass das
wusste in so einem
Kontext, und dann sorry auch dafür, Digga, tut mir leid, werde ich auch ganz klar klarstellen. Und auch an dieser Stelle angemerkt, ich habe UFO auch gesagt, denk nicht, dass das hier irgendwie passiert, dass das irgendwie aus ängstlichen Gründen passiert, sondern ich stehe dazu, dass ich auch mal was falsch gemacht habe. Ich habe da kein Ego, so, weißt du, Rapper sind da so, nein, ich werde das niemals löschen und ich bin voll der Mann und du kannst mir gar nichts. Man da kack ich drauf, so, weißt du, egal wer mich anruft und mir Ansagen machen möchte, kann mich jeder anrufen. Ich habe damals, als ich noch mit Mock die ganze Geschichte hatte, mit den ganzen Berlinern und so, wo es manchmal richtig kribbelig wurde, so, war es mir auch scheißegal, wenn es dazu gekommen wäre. Aber nichtsdestotrotz war es einfach in einem falschen Kontext und ich konnte seine Denkweise verstehen, warum ihn das so aufgewühlt hat. Und dafür stehe ich halt nicht, was er so da rein interpretiert hat. Und ich wollte nicht und ich will auch nicht von dieser Welt gehen und einer denkt so von mir, dass ich dem zu Unrecht so jetzt so tiefgreifende Sachen mit tiefgreifenden Sachen verletzt habe. Darum ging es mir im Großen und Ganzen.
Was mich noch interessieren würde, ist
obwohl ich das bestimmt auch schon in den einen oder anderen Kontext gemacht habe und die eine oder andere Person sehr, weißt du mal, wir waren vorhin bei dem Thema, wie man etwas wahrnimmt. Vielleicht ist bei dem einen die Punchline, du bist ein scheiß Rapper, schon so tiefgreifend verletzend gewesen. Aber das war halt in einem anderen Kontext, das war irgendwie so ein bisschen was anderes.
Was mich noch interessieren würde, ist, du hast oder gerade so über diese Sticheleien relativ entspannt gesprochen, so, und das ist jetzt einfach auf sportlicher Ebene, aber gab es schon mal so einen Beef, den du auch persönlich genommen hast, also persönlich genommen hast?
Ich? Persönlich? Ja.
Oder war das für dich immer auf Lachkick, du einfach Unterhaltung?
Aber was ist persönlich, wenn einer kommt und mir das androhen will?
Nee, das jetzt nicht, aber das kannst du auch auf lustig annehmen. Es ist eher so, dass du sagst, okay, bei dem und dem, da nehme ich das irgendwie persönlich, was der mir jetzt auch entgegengeworfen hat. Es gibt ja Beefs, die sind sportlich, es gibt Beefs,
aber ich guck das überhaupt nicht, Digga. Das sind für mich irgendwelche Punchlines, die vergisst du einfach so. Das sind so Rap, ich komme doch vom Battle Rap.
Ja, genau. Das ist
früher habe ich mich Typen gegenübergestellt, die im echten Leben hätten, die mir nicht mal, auf 500 Meter hätten die sich nicht getraut, mir in die Augen zu gucken. Aber auf der Bühne durften, die hatten die Legitimation, zu sagen, was die wollen, weil ich mich denen gegenübergestellt habe, so, weißt du, und gesagt habe, ey, wir tragen das jetzt nicht sportlich aus. Dementsprechend, als ich von dieser Bühne runtergegangen bin, habe ich diesen Typen genommen, aus meinem Gehirn rausgetan und habe ihn dann wieder als Normalperson begegnet. Gesagt,
hey, geht's, aber das ist dann ein Battle-Rap-Hintergrund, wenn Leute den vielleicht
nicht haben. Aber ich bin dieser, dann, was wollen die machen? Wollen die mich schlagen? Sollen die kommen? Dann schlagen die uns. Dann, was passiert dann? Als ob einer wegen einem Punchline, man, das ist doch alles Bullshit.
Nee, ich rede jetzt gar nicht von Schlagen oder Gewalt, sondern eher so, dass so,
dass mich das gekränkt
hat. Dass du das mit nach Hause nimmst und darüber nachdenkst, boah, das hat mich jetzt schon echt
getriggert. Das Einzige, was ich, glaube ich, was mich triggern würde, wenn einer irgendwie, ich würde dann wieder zurückrappen, also so zurückrappen, das klingt so wie 13 Jahre. Ich bleib zurück, du Arschloch. Ne?
Aber du hast auch nicht so viele persönliche Probleme mit Songs ausgetragen, sondern du hast eher sportlich die ein bisschen geärgert, ja, oder? Mir fällt jetzt gerade nichts so ein, wo so.
Das Einzige, wo es mal fast hätte richtig, wer fast eskaliert, war zwischen mir und Sido. So. Das war aber
da ging auch gut was ab. So,
ja, ne? Da ging gut. Da ging die Post ab. Da waren so viele Geschreie und da war auch Kopf an Kopf. Da wäre auch kurz davor gewesen, wenn er nicht 1 Million Security, die sich immer mit so Sprays um mich herumgestellt hätten und so. Aber ey, ist auch alles alte Schinken. Das sind alles alte Schinken. So, ich bin aber auch cool, also nicht cool genug, das klingt so anmaßend, aber ich bin auch manns genug zu sagen, dass wenn wir mal zu Juju kommen würden, sie ist eine der krassesten Rapperinnen, die das Land hat. Safe. Und sie ist safe. Auch, ich gebe ihr auch Props für ihren Erfolg und ich freue mich auch dafür, dass solche Girls, Frauen, so emanzipiert ihr Ding machen können. Weißt du, das darf man nicht in einen Topf werfen. Das war einfach nur, ich habe sie irgendwo in einem Interview gesehen, dann ist mir das so aufgefallen, wie so ein Comedian, der dem etwas auffällt und das dann so aufgreift und dann einfach so nebenbei droppt. Es war, weißt du, aber ich kann es verstehen, dass das für die Person, die das trifft, natürlich doof rüberkommt, ne? Und dann auch die mich nicht mag, die Person, ist ja klar. Als ob die dann sagt, ey, du bist voll lustig, haha, ich habe über deine Punchline gelacht, das wird nicht
aber
passieren.
Aber kann ja sein.
Ja, kann Leute. Passieren, aber er ist eher der seltene Fall. Ja. Ne? Das ist normal.
Aber
das
ist wie beim Comedian, ist glaube ich schon der richtige
Vergleich dafür. So
aber gab es schon,
sag ruhig.
Oder gab es schon Situationen, wo du dann vielleicht jemandem auch schon mal so ein Ding gegeben hast und dann habt ihr euch aber getroffen und dann gesagt, eigentlich ist der so cool, Alter.
Natürlich.
Voll dumm, dass
ich das natürlich, Bruder, hier Cars. Cars, Digga, ich habe Cars und Orsons immer hops genommen, wo ich konnte. Ich habe immer irgendwas wie Orsons und so gemacht. Ja. Und irgendwann treffe ich Cars bei FIFA-Turnier von Backspin damals noch. Mhm. Und ich merke, er ist einfach voll der geile Typ. Wir gehen so auf und wer ist die ganze Zeit mit mir Buddy und nix.
Aber ist das so unangenehm dann auch für dich so?
Mann, das war scheißegal. Er hat doch auch was zurückgesagt. Also, es ist okay, Digga. Es ist
aber witzig, so man kann dann drüber lachen.
Ja, so, ich habe Tour finde ich auch cool, Digga. Tour ist auch ein cooler Typ, Digga. So.
Krass,
ich würde nichts über Tour Schlechtes sagen, aber in dieser Konstellation Orsons fand ich die halt immer extrem wack. Das war so für mich so Klamauk-Rap. So, ne? Und ich wollte das halt einfach ganz klar darstellen. Und das hatte aber nie was damit zu tun, ob ich die jetzt persönlich cool finde oder nicht persönlich cool finde. Mhm. Ich würde niemals sagen, ey, als Beispiel, Tour ist ein krasser Künstler, ist ein begnadeter Typ. So. Hat leider, glaube ich, für meinen Eindruck nie den wirtschaftlichen Aufmerksamkeit bekommen, den Spot, den er eigentlich hätte verdient.
Passend zu seinem Talent nicht.
Aber wenn du seine Texte anhörst, er ist auch nicht ohne, Digga, er ist auch ein Riesen. Ich habe mal mit
ihm. Ja, das ist groß, ne?
Ja, ich habe mal mit ihm, ich weiß gar nicht, wo ich einen Auftritt hatte, da hat er auch einen Auftritt. ey, Digga, da habe ich mich so gut mit ihm verstanden. Also es war sehr oberflächlich. Wir haben da im Backstage gemeinsam gechillt, bisschen, da war noch Sprit im Spiel und so. Und das war ein cooles Verhältnis, so, ne? Dann, aber ich habe mir nie dabei Gedanken gemacht, ob ich jetzt danach nach Hause gehe und die Austins weiter disse. Und ich glaube, ihn hat es auch nicht gejuckt. Mhm. Ihn hat es auch nicht gejuckt, so.
Ja. So, nochmal zum Abschluss.
Weil mein Album ist der Shit. Mein Album,
so, wo ich heute hingekommen bin, ist nicht eine Sekunde der Junge zu Sprache ohne gekommen. Herz.
21 doch. Tracks, brutales Album.
Asche dabei.
Dann
Daniel Shabani dabei.
Varia und Cousin. Ja. Ich habe leider Varia falsch geschrieben. Ich habe noch seinen alten Namen reingeschrieben. Face
ja.
Und Cousin. Habe ich auch Ärger für bekommen, aber Varia, mein Bruder, du weißt, ich habe es verpeilt. Varia heißt er mittlerweile. Ey, Varia und Cousin sind unglaublich geile Künstler. Leider Gottes, meiner Meinung nach, haben die einfach so viel Side-Businesses, oder wie man so heutzutage sagt, dass die halt ihren Fokus nicht auf Rap legen. Aber wir haben echt einen brutalen Song gemacht. Ich habe mit Asche einen brutalen Song gemacht. Ich habe wirklich sehr, sehr gutes Album gemacht. Leider Gottes musste ich das Album einmal um wirklich ein paar Monate verschieben. Dadurch ist so ein bisschen der Drive aus der ganzen Promo etc. rausgekommen. Ist aber nicht so schlimm, weil es sich trotzdem in meiner Legacy gut einreiht, das Album. Und das, was am Ende für mich zählt. Es wird natürlich dadurch wahrscheinlich wirtschaftlich leiden. Es wird dadurch unter dem Einfluss leiden, dass ich halt nicht diese richtige Kampagne fahren konnte und teilweise auch dann 2-3 Monate danach irgendwie so verschieben musste, so ein bisschen diese Energie weg war und so. Aber ist halt, wie es ist. Und ich bin den Fans das trotzdem schuldig. Und ich bin auch trotzdem dankbar für jeden Support, den die dann irgendwie da an dieser Stelle haben. Und ich freue mich drauf, den Leuten das Album um die Ohren zu knallen.
Und es gibt eine Box.
Genau,
gibt
ich wollte gerade sagen, Promo, John, das ist Box, dein Part.
Box müsst das ist mein kaufen. Part, ja. Ich habe die Ehre, nochmal drauf rumzuhacken, warum du dich entschieden hast für ein Kopfkissen. Du hast geschrieben, man kann jetzt endlich mit Fahrt schlafen.
Ja, viele hatten den großen Wunsch, einmal mit mir schlafen zu können. Da habe ich gedacht, ich schaffe nicht die alle, weil so viel Viagra habe ich nicht. Aber mit so einem Kopfkissen ist gut. Das ist ja. Ein guter Merch, weißt du? Mhm. Ist so samtweich. Samtweich, so wenn du so machst. Oh, das
ist okay. Man schläft einfach besser.
So. Ist so, das hat auch so eine beruhigende Wirkung, dieses ja. Kissen. Das haben wir im Labor wenn du darauf schläfst, das hat 98 von 100 Leuten hatten einen besseren Schlafrhythmus. Oh. Das ist laboratorisch festgestellt worden.
Ich weiß nicht,
in Iran haben wir das gemacht. Die Leute haben geschlafen wie Bären. Die haben Winterschlaf darauf gemacht.
Die sind am Montag nicht zur Arbeit gegangen und so auf einmal.
Holt nie euch wieder
zur Arbeit gegangen, die haben nur noch geschlafen.
Schlafen immer
so. Da waren so viele Chemikalien drin, die haben nur noch geschlafen.
Du hast diese kryptische Ankündigung rausgehauen, dass du zu deinen künstlerischen Wurzeln zurückkehren wirst und es aber nicht um Tonträger oder Musik geht. Sieht man dich dann wieder bei Live-Battles auf der Bühne stehen? Oder was hast du vor? Bringst du Feuer über Deutschland zurück? Machst du ein eigenes Format?
Sowohl als auch. Nein, Spaß beiseite. Ich hab tatsächlich dieses Jahr nicht vor, wenn jetzt, also ich vielleicht release ich irgendwas dieses Jahr noch, musikmäßig, aber jetzt nicht mit der Konsequenz und dem Ehrgeiz, nochmal dieses Jahr ein Album zu machen. Ich habe schon Bock, um ehrlich zu sein. Ich habe schon Bock, mir dieses Battle-Rap-Ding nochmal auf den Zahn zu legen. Aber unter welchen Umständen das stattfindet und welchen Voraussetzungen das stattfindet, davon lasse ich mir natürlich von keinem irgendeinen Druck machen. Weil ich, wenn ich das mache, mache ich das nur der Kultur und mir selbst zuliebe. Mhm. Weil ich der Meinung bin, es gibt viele geile Rapper mittlerweile, die dort mitmachen, die krass sind, die gut sind. Jarambo ist einer, Mighty Mo ist einer, Cynic ist tatsächlich auch einer, den ich da sehe. Caranova ist einer, den ich sehe. Es gibt viele. Ich kann jetzt nicht alle beim Namen nennen. Ich will jetzt no disrespect an euch alle Jungs. Ich hätte Bock, noch mal so 2-3 Dinger zu machen tatsächlich. Aber wenn, dann auch gegen die Greatest of all von denen. So, weißt du, nicht gegen irgendwelche Newcomer, sondern die Greatest von deren Bereich.
Okay, also, krass. Aber nicht gegen einen, der auch durch Alben aufnehmen.
Nein, muss nicht. Aber man muss natürlich Voraussetzungen schaffen. Die Voraussetzungen werde ich dann festlegen. Und wenn sich dann einer dazu bereit erklärt, diesen Titelkampf anzunehmen, so ich, dann geht's ab, so, weißt du, aber wann das geschieht, wie, in welchem Umfang das geschieht, in welchem Ausmaß und wo das geschieht, kann ich jetzt heute noch nicht sagen, aber dieser Gedanke ist schon lange in meinem Kopf drin und er manifestiert sich immer mehr dadurch, dass ich mich dabei erwische, dass ich anfange, immer mehr Battle-Rapper zu beobachten. Mhm. Macht euch Gedanken drum. Ich beobachte euch.
Ich hätte auch noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, und zwar habe ich in einem Video von Charo gesehen,
ja,
dass er erzählt hat, dass ihr früher auch labeltechnisch zusammen irgendwie wart und in diesem
Konstrukt illegal.
Ist ein Song von dir und Favorite entstanden, der nie rausgekommen ist, der bei Charo aber noch auf dem PC rumliegt.
Ja, kann der schöne Grüße an Charo, meinem Homeboy, kann der Charo sich dann immer zu Hause anhören, aber der Song
wird nie rauskommen.
Okay.
Aber weißt du noch, welcher Song das ist? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich habe den Song mit Favorite damals gemacht und ich erkläre dir mal ganz kurz den Zusammenhang. Ich habe den Song mit Favorite gemacht Und der war auch richtig gut. Zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir reden hier von 2011. Ich kann mich jetzt nicht mehr wörtlich an jede einzelne Zeile erinnern. Das war aber so ein Ding, so ein bisschen. Er war ja zu dem Zeitpunkt dafür bekannt, dass er Anarcho ist, dass er quasi auch ein bisschen gegen Gott geschossen hat und auf Gott sauer war, aufgrund seiner Umstände, in denen er aufgewachsen ist. Und ich habe dann so, jetzt könnte man böse Zungen sagen, so ein bisschen den Pädagogen gespielt, so ein bisschen, weil sie die andere Seite beleuchtet. Und der Song war echt stark. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Song fertig war, hatte der Elvier von Selfmade mich damals nach Düsseldorf eingeladen, um mit mir über eine mögliche Zukunft von mir bei Selfmade zu reden. Das ja, hat er damals dementiert. Das hat er damals so getan. Es gab nie ein konkretes Angebot. Aber ich und Elvier wissen, was vorgefallen ist. Ich saß mit ihm, er hat mir sein Angebot bzw. sein Interesse bekundet und ich habe es nicht gemacht. Und ich wusste, wenn ich diesen Song jetzt auf dieses Album nehme, ich habe den Elvier, ich glaube, ich habe ihn richtig eingeschätzt, hätte ich das gemacht, ohne das mit ihm zu klären oder beziehungsweise
hätte so einen Stress
gegeben. Der hätte das auf jeden Fall, der hätte auf jeden Fall für Stress gesorgt. Weil ich habe ihn auch jahrelang danach noch, Jahre später noch mal auf einem Festival getroffen, den Elvier, und habe ihm Props gegeben für das Kollege-Album, das so erfolgreich war. Und dann meinte der so ganz selbstgefällig, ja, willst du jetzt bei Selfmade sein? Verpiss dich. Dann habe ich gedacht, Digga, keiner will bei Selfmade sein. Also ich zumindest will nicht bei Selfmade sein, weil ich deine Deals überhaupt nicht interessant finde und ich niemals bei dir unterschreiben würde. Habe ich ja damals nicht, würde ich heute auch nicht machen. Auch wenn es vielleicht nie dazu geführt hat, dass ich den maximalen Erfolg hatte. Aber ich habe damals danach nochmal meinen Katalog verkauft. Ich war immer Herr meiner eigenen Sache. Ich weiß nicht, was die Jungs bei Selfmade damals verdient haben. Aber will ich mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster fühlen. Ist mir auch scheißegal. Aber ich habe es halt für mich so entschieden. Und das war der Grund, warum ich diesen Song auch nicht aufs Album getan habe. Weil ich wusste, wenn ich das rausbringe, wird Elvier irgendwie irgendwelche Stunts machen. Oder zumindest habe ich es vermutet.
Aber jetzt theoretisch ist das ja gar nicht mehr im Weg, oder?
Ja, natürlich hat er nicht mehr, obwohl man, wenn es jetzt streng genommen, hätte er sogar noch, ich weiß es nicht, das wäre so eine Auslegungssache, weil der Song ist ja eigentlich zu einem Zeitpunkt entstanden, wo er die Band, wahrscheinlich die Rechte an dem
jetzt
Band
das rauskommen.
Von Favorite. Ja, aber trotzdem, da darfst du nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das dann davon frei ist.
Das Aufnahmedatum meinst du, könnte da entscheiden.
Okay, glaube ich, könnte sein.
Ihr könnt euch ja nochmal zusammensetzen, ihr seid jetzt beide sehr erfolgreiche.
Erstens will ich nicht mit Elvin nicht zusammensetzen, zweitens habe ich auch kein Interesse an diesem Song. Also von daher ist dieser Song leider Gottes Geschichte. Wenn der mal irgendwo auftaucht, könnt ihr euch ihn anhören, bis ich ihn sperre.
Also Charo-Fragen im nächsten Interview. Ja, geil. Danke, dass du rumgekommen bist.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Super, Alter.
Ich rede immer gerne mit Gleichgesinnten.
Ja, da bist du bei uns richtig. Holt euch Junge ohne Herz. 8.3. ist es soweit. Dann ist es im Laden.
Mit Features Kissen.
Haben wir aufgezählt.
Mit Kissen.
Mit Kissen. Was will man mehr?
Viele Projekte.
Okay.
Keine Tour, viele Projekte dieses Jahr.
Danke, Fahrt. Und wir sehen uns bald wieder bei Hip-Hop Day.
Ciao, ciao.
Peace.